hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 145. Mein Name ist Tim Pritlove und ich begrüße wieder alle, die sich getraut haben, hier runterzuladen und zuzuschalten und einzuschalten und zuzuhören und die Augen zuzumachen und sich den ganzen Themen zu widmen, die ich mir immer wieder aus der Nase ziehe. Und heute ist mal wieder so ein Thema dran, wo vielleicht jetzt so am Anfang der Sendung mir selbst auch noch nicht so ganz klar ist, wohin eigentlich die Reise geht. Das sind ja manchmal auch die besten Sendungen. Kurz gesagt soll es gehen irgendwie um Musik, aber eigentlich auch um Programmierung und sehr viel mehr noch um die Verbindung dieser beiden Disziplinen, wobei es mir weniger um Musik als solche geht, sondern vielleicht eher generell die Auseinandersetzung, die künstlerische Auseinandersetzung mit schönen Sachen. Das kann Musik sein, das kann aber auch genauso gut grafisches Zeug sein. Musik hier ist so ein bisschen der Aufhänger, weil das steht auch im Mittelpunkt und im Zentrum von meinem Gast. Und das ist Manuel
hallo.
Odendahl, hallo, auch bekannt als Wesen. Und ja, du machst Musik unter anderem, du baust Hardware unter anderem, du programmierst auch, du machst so allerlei Dinge und bist ja auch irgendwie Nerd, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also so fing das auch eh an, so mit 12 irgendwie angefangen zu programmieren und dann erstmal.
In welchen Topf bist du da gefallen?
Na, mit Basic angefangen, auf dem DOS-PC.
Okay.
Also die erste Entwicklung, dann kam gleich auch ziemlich schnell Linux.
Mhm.
Und danach habe ich angefangen, Informatik zu studieren. Dann kam irgendwie alles auf einmal, so gerade die theoretische Informatik, 1000 Programmiersprachen, gerade ein bisschen obskurere Programmiersprachen. Lisp ist irgendwie so mein Hauptteil und dann Assembler und C++ und eigentlich so.
Hast du dieses Studium auch abgeschlossen?
Ja, das ist noch so ein bisschen in der, das, also ich hab sehr, 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 sehr tiefgehend studiert, so, aber
eigentlich
zum Abschluss.
Eigentlich dürfen ja hier nur Leute rein, die irgendwie auch ein abgebrochenes Informatikstudium
haben. Ja, genau. Ja, das wird, das ist noch in der Schwebe, so.
Ja. Das ist ja auch schon mal eine ganze Menge. Also du bist, sagen wir mal, unterstelle ich dir jetzt mal, du bist eigentlich auf einem relativ tiefen Level so mit den Dingen vertraut. Irgendwie.
Ja, das Systemprogrammierung. Der Anfang war dann, ich habe dann auch Ewigkeiten Unix und Wex-Kisten gesammelt, bin dann darüber auch auf den CCC gestoßen und habe das alles ziemlich, ziemlich intensiv betrieben, bis ich dann irgendwann mal so einen ziemlich starken Lebenswechsel hatte und dann angefangen habe, Musik zu machen erstmal. Und erst so, ja, das war irgendwie ein schwerer Moment so im Leben.
Das gibt's manchmal so.
Ja, das gibt's manchmal. Und dann war erstmal irgendwie Hacken nicht so wirklich drin. Und dann habe ich mich erstmal auf Musik konzentriert und auch, also da auch elektronische Musik natürlich, auch ziemlich lange Zeit Jazz-Bass gespielt. Mhm. Auch ziemlich intensiv und erst dann langsam wieder so zur technischen Bastelseite.
Was ist denn ein Jazz-Bass?
Na, Bass spielen, also elektrischen Bass, aber in einer Jazzband. Das sind so ein bisschen so die Ninja-Kung-Fu-Skills, die so beim Hacken da sind, das ist so das Musik-Pendant dazu, dass du halt enorm viel Theorie haben musst, aber es gleichzeitig auch alles irgendwie live sofort irgendwie anzuwenden ist, was du so.
Enorm viel Theorie haben musst, um diesen Bass zu spielen?
Um Jazz zu spielen allgemein.
Du musst auf halt den Bass oder
auf den Bass oder generell, um Jazz zu spielen. Und da hat der Bass dann wieder so eine besondere Rolle, weil du da eher nicht so im Vordergrund stehst, aber immer so im Hintergrund, so die Systemprogrammierung vom Jazz ist dann Bass spielen so ein bisschen. Du bist halt irgendwie
wirklich.
Also so sehe ich das, weil du okay. Als Bassist eigentlich immer da bist, um den Puls zu geben, den Groove zu geben und die anderen Leute zu begleiten. Aber du bist jetzt nicht so die Vordergrund-App so. Du bist eher so der Kernel.
Okay. Weil man so dem Gesamtklanggeschehen so was.
Ja, du gibst den Rhythmus vor, weil du eigentlich immer Viertelnoten spielst, so in dem Standard Walking Bass. Und eben die ganze Harmonie vorgibst. Also mit dem Schlagzeug zusammen machst du sozusagen den Groove. Und als Bass gibst du dann auch immer die Harmonie vor, im Zusammenhang mit dem Klavier dann auch. Aber du bist eigentlich immer da und spielst deine Viertelnoten so. Hm. Und das gefällt mir, glaube ich, auch genauso, wie ich eigentlich lieber Systemprogrammierung mache als GUIs zum Bauen zum Beispiel. Das ist, glaube ich, so dasselbe Gedanke dahinter.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir eigentlich auch so. Wobei ich selbst Also ich warte immer noch darauf, dass ich in meinem Leben nochmal einen Zugang finde zum Musikmachen. Das ist der Blitz, der mich noch nicht getroffen hat. Ich weiß nicht warum. Ich deute das jetzt einfach mal als eine entsprechende Genlücke. Aber weiß ja Geier, vielleicht.
Ja, ich glaube, das sind so Sachen, entweder.
Vielleicht bräuchte er nochmal einen dramatischen Lebenswechsel.
Ja, genau.
Kann sein.
Es sind so, ich meine, es sind ja eh so, bei den kreativen Bereichen hast du bestimmte, die dich einfach sofort packen. Und andere, vielleicht ist es auch gar nicht schlimm, wenn du die nie machst, so. Also, ich habe jetzt auch mit dem Jazzspielen dann abgeschlossen, weil ich gemerkt habe, wenn ich es richtig machen will, so wie ich es mir vorstelle, dann ist es halt echt ein Ninja-Training, wo du halt 5 Jahre eigentlich nur das Zeugs übst.
Bis man einen schwarzen Gürtel hat und dann.
Bis man einen schwarzen Gürtel hat und dann eigentlich auch erst anfängt, sozusagen an die interessanten Sachen ranzukommen, so, dass du dann sowohl die Technik brauchst, als auch diese komplette Theorie auf Abruf, dass du echt irgendwie im Tempo 300 denken musst, was ist jetzt irgendwie die Terz von, weißt du, so irgendwie so musst du irgendwie drauf sein.
Mir war das gar nicht bewusst, dass Jazz da so jetzt so eine Herausforderung darstellt.
Doch, das ist irgendwie, also so, es gibt natürlich viele Richtungen im Jazz, aber es ist schon so irgendwie auch eine Posermusik im gewissen Sinne. Das ist irgendwie, ja, und verbindet enorm viel Theorie so. Dass du eigentlich diese ganzen Regeln, beziehungsweise Nicht-Regeln oder Ansätze oder Konzepte erstmal verinnerlichen musst, bis du damit dann auch kreativ umgehen kannst. Und im gewissen Sinne ist es echt so, wie zum Beispiel Exploits schreiben, dass du so ein enormes Detailwissen haben musst, aber wenn es dann darauf ankommt, danach irgendwie einen Exploit zu schreiben, dann musst du auch das alles verinnerlicht haben, um da zu wissen, wie gehe ich da jetzt so kreativ ran oder so.
Ich dachte, man könnte da einfach sich irgendwie ein Waschbrett nehmen und dann ist man da irgendwie im Flow.
Oder das geht natürlich auch. Das ist auch besonders schwer im gewissen Sinn. Also ich meine, auf dem Bass kannst du 2 Noten spielen und dann hörst du aber auch den deutlichen Unterschied. Jemand, der das irgendwie seit 40 Jahren so geübt hat und dann immer noch 2 Noten spielt, oder jemand, der die 2 Noten so spielt, wie ich dann zum Beispiel, und dann merkst, okay, das hört jeder sofort so.
Das heißt, diese Jazz-Bass-Phase als direkte Folge auf den Lebenswechsel, den du ansprachst, das ist dann so ein bisschen mehr so deine Mönchsphase, ja? So warst du so ein bisschen, das ist das Äquivalent zum Bettelmönch in Thailand.
Um ja, in gewissen Sinne.
Auf die Spur zu kommen.
Ne, ich hatte auch gesundheitliche Probleme und das ist eben auch, also jetzt nicht vor dem Computer zu hocken, sondern wirklich irgendwie die Finger zu bewegen und so einen körperlichen Aspekt von deinem Tun zu haben, hat dann irgendwie enorm viel geholfen. Deswegen habe ich es auch so intensiv betrieben. Und aber dann irgendwann mal gemerkt, so, naja, wenn du es wirklich machen willst, so wie ich eigentlich den Anspruch immer habe, so Sachen echt auf den Grund zu gehen, dann ist es echt viel Arbeit. Also so wie du eigentlich 10 Jahre lang programmieren musst, bis du dann so eine gewisse Freiheit entwickelst, mit der Technik umzugehen, ist es da eigentlich genauso. Nur, dass dann im Endeffekt die Musik dann doch nicht unbedingt so mein Ding ist. Und dann, also ich habe dann parallel immer Techno gemacht und jetzt ist mir eigentlich deutlich lieber, Techno zu machen. Und das lustigerweise auch genauso anspruchsvoll ist, wie der Jazz ist, wenn du da einfach, weißt du, du kannst dann einfach in die Tiefe bohren, bis du zu den interessanten Sachen kommst.
Jetzt bist du aber dann sozusagen auf der Technospur gelandet. Das ist dann doch schon eher dein Ding.
Ja, im gewissen Sinne schon. Also ich finde es auch einfach, weil der Jazz vielleicht auch seine größte Entwicklungsphase hinter sich hat zum Beispiel. Dass da nicht, also zumindest nicht für mich sehe, wo die interessanten Sachen unbedingt herkommen. Die es auf jeden Fall in der elektronischen Musik oder besonders im Techno irgendwie im Moment ziemlich gibt, wo halt jedes Jahr nicht einen Paradigmenwechsel bringt so, aber wo du merkst, die Suche geht auf jeden Fall weiter und ist deutlich interessanter. Also ich denke, das war beim Jazz dann in den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern und danach war es dann, also für mich, dann nicht mehr unbedingt so spannend.
Das heißt, das Technofeld findest du auch deshalb eine Herausforderung, weil dort viel
neu
erfunden wird nach wie vor. Ich meine, ich hatte ja hier auch mit Tanit vor einigen Ausgaben so mal die Geschichte des Techno versucht, ein bisschen zusammenzufegen. Und muss sagen, den Aspekt, so wie geht's jetzt weiter, den haben wir dann gar nicht so sehr vertieft, vielleicht mal ganz interessant da anzusetzen. Wo siehst du denn da so die Entwicklung? Also was für eine Art Diversifikation und Evolution und Weiterentwicklung findet denn da statt? Also auf welcher Ebene sind das? Klänge?
Na, Klänge
die Rhythmen sind ja nun
eigentlich die gleichen. Aber da, also auf, eigentlich auf ziemlich jeder Ebene. Ich denke, was mich besonders interessiert, ist, dass eben es noch nicht wirklich klar ist, wie man Techno überhaupt live spielt. Also es war ja lange einfach nur Platten auflegen, was ja auch ein gewisses Instrument in sich ist. Und da kannst du auch, also merkst du auch sofort, ob du einen guten DJ hast oder nicht einen guten DJ hast. Mhm. Dass es aber jetzt langsam mit der ganzen technologischen Entwicklung auch möglich ist, deutlich breiter Techno live zu spielen. Das gab es von Anfang an, dass du deine 909 und deine 303 auf die Bühne geklatscht hast und damit rumgedreht hast. Was aber da auch eine gewisse Ästhetik hast und ja, Instrumente an sich dann auch noch ziemlich beschränkt sind. Jetzt kommt Ableton und es gibt 1000 Drumcomputer und so, die ein bisschen mehr können, weil die Chips halt schneller sind. Und gerade in den letzten 2-3 Jahren kommen plötzlich Live-Sets auf, die erstens richtig gut klingen, also so als wären die von Platte gleich. Und dann trotzdem diese, wie gehe ich eigentlich überhaupt mit dem Instrument um? Also es gibt dann auch im Jazz gerade, dass es ja eigentlich herkömmliche Instrumente sind. Und da kamen immer so bestimmte Personen, die dann von heute auf morgen das Instrument neu definiert haben, wie in den 30ern dann Charlie Parker das Saxophon erstmal irgendwie auf den Kopf gestellt hat und dann Miles Davis und andere Gillespie die Trompete auf den Kopf gestellt haben oder so Leute wie Hendrix dann in den 60ern kamen und die elektrische Gitarre einfach für die nächsten bis heutzutage einfach definiert hat. So. Und das gibt's, das passiert gerade im Techno oder in der elektronischen Musik allgemein, dass langsam sich da rauskristallisiert, wie man jetzt mit diesen Instrumenten spielt. Also du kannst einen Ableton nehmen und einfach Tracks abspielen und nichts mehr machen. Und du kannst es aber auch ganz anders gestalten. Und da ist eben das Ding, dass das Instrument an sich nicht mehr vorgegeben ist. Wie bei einer Gitarre hast du halt 6 Saiten und dann kommt es auf deutlich kleinere Details an. Sondern dass du da auch die komplette Art, wie du was Musik eigentlich ist und was das Live-Spielen eigentlich ist, auch umdefiniert wird.
Das ist dann, mach das mal ein bisschen konkreter. Also was ändert sich da? Ich meine, so die Wahrnehmung ist natürlich immer gut. Da hat man dann so das Programm und hat man dann diese Spuren und da plärren dann halt irgendwie die Töne raus und der eine hat so die besseren Klänge, der andere nicht.
Also es fängt zum Beispiel einfach davon ab, was nehme ich für Loops zum Beispiel in meinen Ableton. Also im Ableton ist so ein Programm, mit dem du verschiedene Audioschleifen abspielen kannst.
Ableton Live, um genau
zu sein. Ableton Live, genau.
Was hier übrigens auch gerade zum Einsatz kommt, aber es wird von mir eher vergewaltigt hier als plumper Multitrack-Recorder.
Da siehst du ja, wie vielfältig das eigentlich ist. Und dann ist die Frage, lasse ich jetzt zum Beispiel einfach komplette Songs als Schleife ablaufen und lege die übereinander, so als welchen DJ und kann dann aber eben 8 aufeinander legen zum Beispiel, ohne dass sie auseinanderlaufen, oder nehme ich jetzt zum Beispiel immer nur 2 Beatloops mit einem Klang und lege die übereinander? Oder schließe ich ein Keyboard an und spiele dann noch eine Synthesizer-Linie dazu? Also es ist dann immer sowohl ästhetisch getrieben, was mache ich eigentlich für Musik? Mache ich jetzt Musik, wo es auch Solos gibt? Oder mache ich Musik, die nur aus 2 Bassdrums besteht? Und danach muss ich ja auch immer überlegen, wie sehr beschränke ich mich, weil du dich live beschränken musst. Also auch beim Jazz übst du eigentlich die ganze Zeit, damit du live nicht mehr drüber nachdenken musst, was für eine Tonleiter, was für ein Song und so weiter kommt. Das muss alles unterbewusst laufen. Mhm. Und diese Entwicklung passiert gerade bei der elektronischen Musik, und jeder sich so ein bisschen zurechtlegt und bestimmte Sachen funktionieren gut, andere funktionieren nicht so gut. Aber es merkt man, also das passiert gerade, das weiß eigentlich noch nicht so jeder Bescheid. Und es kommen immer neue Instrumente auf den Markt ist interessant so auf jeden Fall. Und ich habe dann für mich sozusagen jetzt meinen eigenen Weg gefunden und verfolge den jetzt, weil ich merke, das geht richtig tief und so wirklich viele in der Richtung machen es nicht, dass ich halt nur mit einem Drumcomputer versuche, so eine Klangqualität wie vom Platte und auch so eine Tiefe von der Klangästhetik zum Beispiel auch zu erreichen, was schwer ist, wenn du zum Beispiel nicht die Möglichkeit hast, einfach vorproduzierte Sachen laufen zu lassen. Also ich muss, wenn ich nichts tue, dann wiederholt sich der letzte Takt einfach. Mhm. Und beim Techno ist es halt nicht so, obwohl es so klingt, dass sich immer dasselbe läuft, ist eigentlich immer so eine totale Entwicklung irgendwie klanglich gegeben. Und diese Art zu spielen, irgendwann habe ich halt gesagt, mit dem Computer komme ich echt nicht zurecht, weil es klingt immer irgendwie unspannend, und wenn ich dasselbe Set dann zweimal spiele, dann klingt es gleich und dann langweile ich mich auch und dann frage ich mich, was ich hier eigentlich überhaupt auf der Bühne tue. wie du es dann nachher zurechtlegst. Und so wie ich das jetzt mache, wo ich echt dauernd am Schrauben und am Rotieren bin, das gefällt mir ganz gut so, dass ich dann...
Das heißt, das ist auch eine Frage des User-Interfaces eigentlich an der Stelle. Du sagst mit dem Computer, also die Musik kommt am Ende immer noch aus dem Computer, du hast deine Klänge, deine Samples, dein Arrangement, das liegt im Rechner vor.
Ja, und gerade live, also Ableton Live hat dann auch seine ganz eigene Art, dir das dann rüberzubringen. Mhm. Und da gibt's dann auch wieder vollkommen andere Ansätze. Aber es ist total, total breit so. Also ich, wenn du ein herkömmliches Instrument nimmst, auch ein Klavier, dann drückst du auf eine Taste, dann kommt ein Klang raus. Und viel mehr ist es eigentlich nicht, ne? Und beim Computer kannst du sagen, ich drücke auf K, dann passiert halt das, oder ich drücke auf K, dann geht der Ton aus, oder ich drücke auf K, dann geht der Delay auf. Das kannst du dir alles zurechtlegen und dann, und viele, viele dieser Möglichkeiten sind dann vielleicht auch nicht so spannend, wie sie erstmal erscheinen. Es ist immer so ein sehr komischer Grad irgendwie, wie das laufen soll.
Ja, wo ich jetzt drauf hinaus wollte, ist ja, gibt ja schon seit längerem, ich fange mal anders an. Wenn ich so zurückdenke, wie ich so vor, wann fing das so an? Ich würde sagen so vor 15, 20 Jahren, wie sich das so abgezeichnet hat mit den Computern. Nicht? Also die Leute, die ja von Anfang an so ein bisschen tiefer drin steckten, für die war ja irgendwie klar, mehr oder weniger wird irgendwie alles in den Computer hinein migrieren. Und es gibt da verschiedene Dinge, die sind geradezu prädestiniert, dort zu landen, und Musik gehörte definitiv dazu. Nee, die CD war ja schon da, also digitale Musik in dem Sinne war schon geboren. Dass das Ganze irgendwann auf der Festplatte landet, das war dann irgendwie ein No-Brainer. In der Musik, in der Musiktechnik hat sich ja dann auch schnell der Sampler entwickelt,
Die digitale Soundverarbeitung, sodass du dann nicht
mehr... und so weiter. Und für mich war das irgendwie absehbar, dass dann in dem Moment, wo die Rechner dann einfach genug Saft haben, um dann sowieso auch alles in sich aufzunehmen, dass die Diversifikation an der Stelle dann eigentlich nur noch sein kann, einerseits natürlich das User-Interface, aber andererseits auch die Möglichkeit eben der Programmierung, also eine Flexibilität dadurch reinzubringen, dass man eben nicht mehr so linearen Bedienungsfolgen da nur gehorcht, sondern dass man eben auch anfängt, das Ganze umzusetzen. Interessanterweise hat es in meiner Wahrnehmung vor allem erstmal das grafische Feld erobert. Wenn man sich anschaut, was halt algorithmische Grafik so hervorgebracht hat über die Zeit. Ich meine, es fing so an mit Apfelmännchen, nicht wahr? Ja. Das ist ja im Prinzip schon mal so diese Verknüpfung von Mathematik und Visualisierung. Da ist ja eine ganze Menge bei rausgekommen. Und wenn man sich heute so Screensaver anschaut, die dann irgendwie zur Musik rumhopsen, das ist ja eigentlich im Prinzip sowas Ähnliches. Du hast aber jetzt was anderes gemacht. Du machst halt Musik. Aber deine, was dich jetzt sozusagen zum konkreten Musik, wie soll man das sagen? Eigentlich Musikgeräte ist vielleicht nicht die richtige Bezeichnung. Musikcontroller, Musiksteuerungsgeräte.
Ich kann ja mal einfach erklären, wie dieser Controller, dieses kleine Gerät, was ich baue, was es macht und wie es überhaupt entstanden ist.
Genau, das müssen wir überhaupt erstmal, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Also du hast irgendwann mal dir ein Gerät gebaut. Warum?
Also ich hatte mal, als ich angefangen habe, habe ich Ableton Live benutzt, um Musik zu machen. Und da merkt man relativ schnell, dass das Interface vom Computer nicht gedacht ist, Musik zu spielen. Also hast halt eine Tastatur, hast eine Maus und hast ein Display, und im Endeffekt so wirklich passend ist es nicht. Auf der Tastatur kannst du vielleicht ein bisschen drauf rumtippen, aber du kannst nicht wie beim Klavier halt leiser, lauter zum Beispiel machen. Mhm. Und deswegen werden oft eben zusätzliche Geräte an den Computer angeschlossen, die dann mit Fadern, mit Drehreglern und so weiter, die ermöglichen, die Lautstärke einzustellen, ohne jetzt die Maus zu nehmen, weil die Maus ruckelt und du kannst nur einen Parameter mit der Maus gleichzeitig ändern. Und das erste, was ich mir mal gebaut habe, so in meinem Elektronikfieber, war ein riesiger MIDI-Controller mit 48 Potties und 1000 Tasten und alles so einer riesigen großen Holzkiste drin. Und dann auch schnell gemerkt, so bei jedem Gig gehen halt 3 Potties mehr kaputt und ich muss mir jedes Mal überlegen, wie ich das umsetze, aber es war so der erste Ansatz irgendwie.
Okay. Also du wolltest im Prinzip Total Control haben.
Ich wollte Total Control haben, und es ist auch immer eine der Gefahr, wenn du halt programmieren kannst und Musik machst, dass du immer ein bisschen zu weit denkst. Und also es war der erste Versuch, den habe ich irgendwie 3-mal live benutzt und dann gesagt, na, das ist auch total bescheuert irgendwie. Erstens, weil er immer kaputt geht, und zweitens irgendwie kann ich mir auch gleich ein fertiges kaufen, das ist dann genau so gut zu benutzen und ist halt stabil und ist eh billiger. Und aber trotzdem war ich irgendwie ein bisschen unzufrieden, weil ich halt programmieren wollten, bin ich dann zu anderen Software-Sachen rübergegangen, wie Reaktor zum Beispiel oder Max, wo du so in einer gewissen Art programmieren kannst. Du kannst so Dataflow-Programmierung machen, dass du halt eine Soundquelle an einen Filter anschließt und dann hier einen Mixer und dann hier noch einen kleinen Sequencer anschließt. Und war dann auch immer ziemlich unglücklich, weil diese Systemprogrammierung, diese symbolische, logische Programmierung da eigentlich total ätzend zu implementieren ist. Also so einfach Copy-Paste im Sequencer zu bauen, einen Reaktor, da rupfst du dir die Haare aus und eigentlich ist das, weißt du, eine Vorschleife, die einfach nur Werte kopiert.
Ja.
Und das kannst du grafisch oder beziehungsweise mit dieser Musikprogrammier-Software, die es gibt, nur gering irgendwie machen. Und dann gibt's andere Software zum Musik machen, die wirklich eine Programmiersprache ist, so Chuck oder Super Collider. Und die sind auch wieder auf der anderen Seite total ätzend, weil einfach nur um eine Sinuswelle auszugeben, musst du halt irgendwie numerische Werte eingeben, wo du eigentlich auch nicht so unbedingt die Böcke drauf hast, wenn du jetzt einfach nur Beats machen willst zum Beispiel. Und dann...
Ja, was ist das? Nur mal kurz nachgefragt. Chuck und
Super Chuck Collider. ist so eine Programmiersprache. Also ich habe es nur ganz kurz angeguckt, wo du parallel halt Prozesse laufen lassen kannst, die irgendwelche Sounds erzeugen und sich gegenseitig modulieren. Und Super Collider ist auch so eine relativ alte, die dann weitergewachsen ist, aber wo du halt wirklich Text schreibst und nicht jetzt Kästchen zusammenbindest.
Aber im Prinzip sind das im Prinzip schon genau diese Ideen, dass man halt Musik programmiert.
Ja, nur dass wenn du halt nachher, also weil mein Anliegen auch immer war, ein bisschen Party zu machen mit der Musik so und die Leute sollen dazu tanzen. Mit Chuck kriegst du dann erstmal irgendwie so Ryoichi Ikeda Sounds hin, die halt so machen. Also so nicht unbedingt das, was mich gepackt hat.
Und dann, also mehr so für Effekte eigentlich.
Ja, mehr so experimentell. Und wenn du anfängst, dann so algorithmische Strukturen für deine Musik zurechtzulegen, dann merkst du auch schnell, na, irgendwie weiß der Mensch schon genauer Bescheid, was ihn packt, als der Computer so. Und weißt du, dass es dann irgendwelche Algorithmen laufen lässt und das kann entweder total cool klingen, es kann auch total scheiße klingen. Und so richtig Bescheid weiß der Computer nicht. Und wenn du einen Algorithmus entwirfst, weiß es auch nicht wirklich, was da... Weißt du, weil die Regeln einfach auch auf Fehlern basieren, sodass einfach die coolsten Sachen auch immer bei Fehlern passieren. Mhm. Ja, und irgendwann habe ich gesagt, na, das mit dem Computer bringt alles nichts. Hab mir so einen Drumcomputer gekauft, der echt ganz schön teuer war von Electron, heißt Machine Drum. Weil irgendwie hatte ich den Eindruck, okay, damit bin ich flexibel genug, das zu machen, was ich will. Und hab den so erstmal geholt und versucht, einen Computer anzuschließen, gemerkt, irgendwie sind das zwei Welten, die aufeinander treffen. Also ja, auch so eins der Dinge mit dem Computer irgendwie, da läuft ja irgendwie eh deine ganze digitale Welt mit so und stört. So, dass dann irgendwelche Treiber dann plötzlich nicht mehr funktionieren oder das, was weiß ich, oder und du hast Latenzen und dein USB funktioniert nicht so, wie du es haben willst und das kennst du ja bestimmt alles.
Das kenne ich.
Ich
hatte schon schwer am Nicken, ja.
Und so gerade wenn du dann in Clubs spielst, willst du dich eigentlich nicht 10 Minuten vor dem Gig damit befassen, wo jetzt gerade dein Soundkartentreiber hingegangen ist, sondern du willst auf die Bühne gehen und irgendwie noch kurz einschalten und kurz noch entspannen, bevor es losgeht. So, weil genau. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich mache jetzt meine Musik nur noch mit diesem einen Synthesizer, den schleppe ich an, den schalte ich an, tue die zwei Audiokabel rein, fertig so. Und das ist so... Das, was ich brauche, und das habe ich dann
ganz angefangen. Ganz ohne Live und ganz ohne.
Ganz ohne Live, ganz ohne anderes. Da hast du nur ein kleines Textdisplay und du kannst nichts anderes machen als Musik. Aber dafür hast du auch 16 Knöpfe, die für die 16 Tracks da sind. Du hast 8 Regler, die für die 8 Parameter da sind. Und ist alles genauso konzipiert, wie du es. Mehr geht nicht und weniger geht auch nicht und so. Und gerade bei dem Drum Synthesizer ist die GUI ziemlich gut gemacht, weil du kannst dann auch Synthesizer haben, wo die bessere Klänge haben, aber wo die Kontrollmöglichkeiten dir nicht so die Kreativität vermitteln und auch ermöglichen, so die du selber hast. Und dann habe ich angefangen, mit diesem Drumcomputer irgendwie zu spielen und habe mir irgendwann mal kurz vorm Gig gedacht, irgendwie wäre es ganz cool, wenn du noch 4 Potties dazu hättest, um den Delay zu steuern. Weil du sonst auf dem Drumcomputer halt GUI-mäßig immer in so ein Untermenü gehen musst und da kannst du den Delay steuern.
Das heißt, die Features, die dir jetzt besonders wichtig waren und von denen du der Meinung warst, dass du eigentlich im Wesentlichen darüber deine Musik schnell und interaktiv beeinflussen möchtest, Die war nun rein zufällig bei diesem ansonsten ganz brauchbaren Gerät an einer Stelle versteckt, die einfach so diesem direkten Einfluss sich entzogen.
Das war, ich weiß nicht mehr genau, wie ich auf die Idee kam. Ich habe gesagt, das wäre mal ganz cool, das auszuprobieren. Ich glaube, da hatte ich auch gerade Bock, wieder mal ein bisschen zu löten. Mhm. Und habe halt für den Gig einfach gesagt, ey, ich probiere es mal einfach aus, mit dem Delay hier über 4 Potties zu steuern. Das sind irgendwie 30 Zeilen C, weißt du, und mach's einfach mal so. Und dann habe ich das gebaut und war dann aber selber erstaunt plötzlich durch diese einfache Veränderung, dass ich den Delay separat habe, kann ich dann zum Beispiel so Sachen machen, wie den Feedback über 100% zu schalten.
Du musst mal kurz einsteigen. Delay von was? Was wird verzögert?
Achso, genau, ich erkläre mal. Also die Drum Machine hat 16 Spuren, die Klänge erzeugen und noch eine Effekt-Section, die dir dann Hall-Effekte bieten oder Delay-Effekte, also dass der Klang sich immer wiederholt.
Drum Machine ist einfach so ein Gerät, das macht halt einfach so.
Das macht bum bum so.
Macht einfach bum bum, so liegt dir der Kern.
Kannst du zwei Takte einprogrammieren und dann macht's bum bum und hast dann nachher die Möglichkeit, die Klänge zu verändern und verschieden zu setzen, die dir dann, entweder kannst du Techno mitmachen oder Drum Bass oder was auch, oder experimentelle Sachen und so. Das ist dann, und die Maschine ist so schon ganz schön konzipiert, dass die echt ganz schön flexibel ist. Mhm. Und ich meine, das Techno ist ja aus solchen Kisten entstanden, die kleine Loops wiederholt haben, deswegen klingt Techno auch so und deswegen passt das besonders gut so, dass du halt einen Takt Musik machst mit einer Bassdrum, die sich immer wiederholt so. Mhm. Und aber diese Möglichkeit, dann diesen Delay separat zu haben, hat dann zum Beispiel bedeutet, dass
ich also den, was wird jetzt delayed?
Kannst sagen, ich habe einen Chordklang und der macht dann irgendwie anstatt nicht nur bum, macht halt bum bum. Bim, bim. Das kannst du immer einstellen, kannst halt immer so einen Cent in den Delay reinstellen, dass es der Klang jetzt auch einen Hall draufgelegt kriegt.
Okay, Hall.
Ich weiß nicht, heißt es auf Deutsch Hall? Also Hall ist ja eigentlich Reverb, ne?
Ja.
Echo. Ein Echo-Effekt ist das.
Ja, weil also Delay ist ja einfach erstmal nur eine Verzögerung. Ich dachte jetzt, dass einfach dann die Takte
Nee, das heißt dann, das ist ja Delay, weil da so eine Verzögerungslinie drin ist, die den Sound aufnimmt und dann nochmal loopt so. Und dadurch hatte ich dann plötzlich die Möglichkeit, den Feedback höher zu stellen, dass der Klang halt nicht immer leiser wird und irgendwann mal verschwindet, sondern immer lauter wird. Und ich weiß, wenn er anfängt zu laut zu werden, brauche ich nicht in dieses Untermenü zu gehen, sondern kann einfach den Regler nach unten drehen. Mhm. Und dann, dadurch habe ich angefangen, immer so ein bisschen rumzuspielen und dann plötzlich gemerkt, jetzt kann ich mit diesem Effekt plötzlich Flächen bauen, ich kann kleine komische Geräusche bauen, ich kann Polyrhythmen bauen. Das mir eigentlich nur dadurch möglich wurde, dass ich halt diese vier zusätzlichen Regler hatte. So. Mhm. Aber das war mir vorher eigentlich nicht wirklich klar, dass es geht. Und das hat sich dann so sehr in meiner eigenen Musik auch zum richtigen Instrument entwickelt, also weil man den echt organisch schön immer bestimmen kann. Also ich spiele dann nachher auch gleich irgendwie so ein kleines Beispiel, wie sich das anhört, dass du dann richtig Spaß hast. Du musst es auch ein bisschen üben, weil du kannst richtig schnell auch Scheiße bauen. Aber es hat sich dann zu so einem richtigen Instrument zusätzlich zu dem, der halt schon vorgegeben war, irgendwie entwickelt. Und das war dann, eigentlich spiele ich jetzt, wenn ich live bin, eigentlich oft am Delay rum. Mhm. Weil ich es geübt habe, ich kann das jetzt immer ganz gut und weiß auch, wenn ich das Rad drehe, dann entwickelt sich das so und es klingt cool. Aber es war diese ganz kleine Veränderung irgendwie. Ich habe nur vier Regler und dann habe ich das in so einem Forum gepostet und haben so ein paar Leute gesagt, naja, bau mir auch mal ein, das klingt ziemlich cool. Und dadurch wurde es dann plötzlich irgendwie immer professioneller und irgendwann habe ich gesagt, das bringt jetzt gar nichts, irgendwie so 10 Unikate da irgendwie mühsam herzustellen, sondern mach mal gleich irgendwie eine Firma draus.
Aber wenn du am Rad drehst, dann klingt es cool, ja, das kenne ich auch.
Aber ich
drehe auch kann manchmal mal schon am Rad. So, das nochmal so technisch kurz bevor, ne, du hast jetzt ein paar Beispiele oder was?
Ich mach mal einfach so ein Beispiel von so einem Live-Set, wo man auch hört, wie man, was für Flächen man im Delay
dann zum Beispiel. Ja, okay, spiel mal ein. Jetzt gibt es ja mal ein bisschen.
Jetzt genau, das ist jetzt so eine Probeaufnahme und irgendwann kommt auch der Echo so zu tragen.
Bitteschön, der Herr. Wie viele Spuren sind das jetzt?
Es sind 2 Synthesizer, insgesamt 22 Spuren, aber es müssten jetzt eigentlich 2 laufen, glaube ich. Also eine wieder aufgenommen vom Rest. Die Hi-Hat hört man, jetzt kommt der Sub rein. Und ich kann mal vielleicht ein bisschen vorscrollen, weil kommt irgendwann so Delay-Orgie in der Mitte. Jetzt hört man den Delay zum Beispiel.
Dieses wäh, wäh, wäh.
Genau, es wiederholt sich immer und wächst dann an und weißt du, und verschwindet jetzt so langsam und so. Das sind alles Sachen, die ich dann live eindrehe. Wenn ich nichts mache, wiederholt sich es einfach ohne Veränderung.
Ja.
Und dann merkst du, jetzt geht er so langsam weg und ist eigentlich nur noch so als Neues da.
Ja.
Aber trägt so zur allgemeinen Dichte des Klangs irgendwie bei. Und den kannst du natürlich auch irgendwie ziemlich extrem benutzen, dass dann einfach irgendwie jetzt kommt er auch wieder und wird dann irgendwie enorm wachsen oder.
Ja, verstehe.
Und das war jetzt so der erste Anfang, wo ich gemerkt habe, okay, anstatt jetzt irgendwie 48 Felder zu nehmen und damit irgendwie irgendwas zu steuern, 4 reichen eigentlich, wenn die 4 das bringen, weil du hast ja eh nur 2 Hände, du kannst eigentlich nur an 2 Knöpfen drehen. Dass du dann, wenn du dir es genau überlegst und oder nicht genau überlegst, aber auch viel ausprobierst, dann bleiben so ein paar Sachen hängen, die diese Tiefe von dieser Delay-Steuerung hatten. Und da habe ich dann, da kam dann irgendwie das ganze Technische wieder zu tragen, weil eigentlich kannst du, jetzt gehe ich mal vielleicht auch auf MIDI ein, was eigentlich MIDI soll als das, Protokoll also, ist.
Das,
ne?
Das Technische in dir sozusagen kam.
Genau, der Hacker, der früher Kisten
geöffnet
hat.
Genau, der Hacker,
hat,
der sozusagen ja. on hold war. Ja, genau, darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Also kurz gesagt, du hast Musik entdeckt oder wiederentdeckt, hast dich dann da irgendwie reingesteigert, hast dann aber irgendwann bist du so ein bisschen an den User-Interfaces verreckt. Das kenne ich hier auch aus meinen ganzen Podcast-Experimenten nur zu gut. Hast dann einfach ja, quasi eigentlich dein eigenes User-Interface gebraucht, wenn man es mal ganz simpel nimmt. Das User-Interface, um an der Stelle in diesen Geräten Einfluss zu nehmen, die diese Geräte so selber erstmal gar nicht vorgesehen haben. Also sie es vorgesehen haben, weil es ist ja steuerbar, aber eben nur über MIDI. Nur dafür gibt es halt nicht den passenden Regler oder die passende Taste, die in dem Moment eben angemessen wäre.
Und dann
das heißt, du hast ein Gerät gebaut, was im Prinzip eigentlich nichts anderes ist als ein MIDI-Controller. Davon gibt es ja
da gibt's viel Sand am Meer irgendwie.
Genau.
Und aber es kommt dann darauf an, also viele kannst du auch echt extrem konfigurieren und mit Spezialfunktionen besetzen und so weiter. Aber im Endeffekt ist das erstens eine Komplexität an sich und es wird nie genau unbedingt deine Konzepte, die du gerade verfolgst oder sowas, erreichen. Weil, also es ist dieses Ding, dass du diese statische Konfiguration hast, welcher Knopf sendet welchen Parameter. Je nach Controller kannst du dann auch noch so Sachen machen, dass er sich halt in die umgekehrte Richtung bewegt oder nur einen bestimmten Range irgendwie erreicht. Das sind aber schon so die Advanced Controller. Aber du kannst jetzt nicht sagen, wenn ich den Fader bewege, dann bewegt er den Parameter so rum und den anderen bewegt er irgendwie in Inkrements von 3 zum Beispiel.
Hm.
Also eigentlich so ganz total einfache Überlegungen, die aber nicht zu machen sind, es sei denn, du nimmst wieder deinen Computer und schreibst dir dann Maxpatch oder irgendwie ein Programm. Da hast du halt aber wieder die Problematik, dass du Latenz hast, einen Computer und du musst deine eigene Software starten. Und alles total anstrengend, gerade wenn du auf Tour bist. Und aber im Endeffekt ist ja so ein Controller, ist ja auch nur ein Computer, so ein kleiner, ne?
Hm.
Und auch nicht besonders schwer zu programmieren im Endeffekt. Also es gibt dann schon haarige Details, aber für viele Sachen total easy. Wenn du, also gerade zum Beispiel so Sachen, ich habe das auf der Drum Machine, ich kann Samples abspielen und benutze das auch, um immer wieder den letzten Loop aufzunehmen. Und der ist dann einen Takt lang. Und ich kann den Startpunkt von dem Sample, wo er anfängt zu spielen, einstellen. Das heißt, wenn ich ihn auf 0 setze, dann fängt er am Anfang an. Wenn ich ihn auf 64 setze, fängt er in der Mitte an. Und wenn ich zum Beispiel den Startpunkt größer setze als den Endpunkt, dann läuft das Sample rückwärts zum Beispiel.
Mhm.
Und das kannst du natürlich benutzen, um dein Sample kleine Stücke zu zerschneiden, sodass er irgendwie nur noch eine Viertelnote davon wiederholt.
Mhm.
Aber das kannst du live nicht machen, weil du es halt nie hinkriegst, im Tempo die Knöpfe auf 32 zu drehen. Und dann wieder 64, weißt du, das kriegst du einfach mechanisch nicht hin.
Das heißt, an der Stelle ist Software vonnöten.
Ja, und dann,
an der Stelle brauchst du etwas, was sozusagen genau das tut, was du willst, aber du steuerst es nicht manuell, außer dass du vielleicht eine Taste drückst, um das sozusagen zu starten, aber eigentlich startest du ein Programm.
Ja, genau. Ich hab jetzt gerade diese Sample zerschneiden, habe ich halt einen Knopf auf meinem Controller, dann stelle ich ein Viertelnote und dann weiß ich, der letzte Loop läuft jetzt auf Viertelnoten gesynkt irgendwie.
Also das ist jetzt sozusagen auch das Besondere an deinem Controller und an deinem Ansatz und jetzt auch, sagen wir mal, einer der Gründe, warum wir da jetzt überhaupt drüber reden. Dieses Gerät ist jetzt nicht einfach nur ein weiterer MIDI-Taster und ich drücke auf eine Taste und dann kommt eine MIDI-Note, sondern drückst auf eine Taste und dann läuft in deine Software, die dann über MIDI ein komplexeres Makro abspielt sozusagen, vielleicht auch noch in Abhängigkeiten von anderen Reglerstellungen, die dann eben das tut. Das heißt, der eigentliche Effekt, den du einbringst, indem du Parameter in Echtzeit beeinflusst, ist selbst programmiert, ist vorprogrammiert, ist parametrisierbar für sich. Aber ja,
und ist Turing mächtig eigentlich so, dass du halt If-Dinger reintun kannst, vorschleifen, dass ich auch relativ einfach sagen kann, wenn ich den gehalten habe und dann draufdrücke, dann passiert das, was auf dem normalen Controller, obwohl er auch Taste hat und so, kannst du nicht sagen, wenn ich den drücke und dann den Fader bewege, dann passiert das. Oder wenn ich den drücke, dann kommt halt ein spezielles Menü, was halt Hallo Manuel sagt oder sowas. Also je nachdem, was du dir... Aber kompliziert, wenn du programmieren kannst, ist es ja eigentlich gar nicht. Und oft regst du dich auch auf, wo du sagst, hätte ich nur die Möglichkeit, den Knopf zu invertieren. Weil die Hardware ist ja da, so, und der Chip ist ja meistens auch stark genug, dass es auch ab kann. Also es gibt eigentlich nur die einzige Beschränkung, die du hast, ist, dass du nicht wirklich eingreifen kannst in das System. Und deswegen ist ja jetzt auch mein eigener jetzt auch Open Source, damit andere Leute die Möglichkeit haben, das so zu gestalten, wie sie wollen. Mhm. Aber es ist dieser zwingende Punkt, dass eigentlich nur ganz, ganz kleine Details einen riesen Unterschied machen, so.
Das Gerät klingt jetzt natürlich sehr mächtig, hat aber tatsächlich nur sehr wenig Knöpfe. Das sind irgendwie ein paar Tasten,
also
ein paar
Regler. Vier Encoder sind das, vier Taster. Die Encoder also, kann man auch noch als Taster benutzen. Also
Encoder, Taster. Drehregler.
Encoder sind Drehregler, die unendlich gehen.
Die das aber auch selber noch als Taste
genau.
benutzbar sind, sodass man sie
und
zuschalten kann.
Da gibt es zum Beispiel so Features, das habe ich mir abgeguckt, dass wenn man am Encoder dreht, der hat so 30 Detents pro Umdrehung. Das heißt, eigentlich kannst du mit einer Umdrehung so von 0 auf 30 gehen.
Ja.
Wenn du den halt gedrückt hast und drehst, dann springt dann 5er Inkrementen. Das heißt, du kannst schneller mit einer Umdrehung drehen. Von voll auf maximal gehen, was so ganz kleine Details sind. Aber wenn du die nicht hast, ist es einfach ein Weltunterschied, weil du dann sonst...
Quasi so ein eingebautes Shift.
Weil du sonst immer so, ja genau, weil du sonst immer 5 Sekunden lang drehen musst, um auf 127 zu kommen. Und das ist im Techno dann nicht mehr zu gebrauchen zum Beispiel. Und
dann hast du noch ein paar Tasten.
Ja, 4 Tasten. Ich habe 2 MIDI-Inputs, 1 MIDI-Output. Das waren auch so ein bisschen technische Constraints, weil halt nicht mehr reingepasst hat. Aber solche Sachen ermöglichen ja auch dann eben MIDI-Filter zu bauen. Ich habe einen 2. Input. Alles, was darüber kommt, kann ich zum Beispiel transponieren oder kann ich eben, also ein Feature, was echt ziemlich cool ist, die Drum Machine hat ganz viele Drumklänge, weil die ja auch ein Drumcomputer ist. Also du hast eine Bassdrum oder hast irgendwie eine Snare. Und wenn du so ein bisschen an das Snare rumdrehst, dann klingt die irgendwie wie eine Blockflöte, aus welchem Grund auch immer. Aber wenn du, die kann auch verschiedene Tonhöhen spielen. Also du musst halt echt wissen, so ein C ist halt Tonhöhe 64 und ein D ist Tonhöhe 58. Und das heißt, das kannst du live nicht einteilen. Auch wenn du es dann im Studio versuchst, eine Melodie einzugeben auf das Snare, hast halt so eine Tabelle an der Wand, hatte ich dann immer. Da habe ich immer abgeguckt. Aha. Okay, jetzt drehe ich das auf 32 auf dem Step, auf dem nächsten auf 44 und da brauchst du einfach irgendwie eine halbe Stunde, um eine Melodie einzugeben und dann, wenn die Melodie dann noch scheiße ist, dann sagst du, jetzt lasse ich mal lieber. Und was der Controller jetzt macht, der liest dann irgendwie so die Einstellung von der Drum Machine ein, erkennt dann, da ist eine Snare auf Track 2. Wenn jetzt eine Note vom Keyboard auf den 2. Input kommt, gucke ich in meiner kleinen Lookup-Tabelle und schicke gleich einen richtigen Pitch raus und das heißt, ich schließe einfach ein Keyboard an und kann die Snare einfach so spielen. Und so, das sind dann einfach die ganzen Möglichkeiten sind ja da, so die Snare kann ich pitchen, aber ob ich jetzt in meine Snare live spielen kann oder ob ich da eine halbe Stunde für 2 Takte irgendwie verbrauche, das ist einfach nur eine Lookup-Tabelle, was eigentlich auch programmiertechnisch nicht wirklich was Kompliziertes ist.
Also im Prinzip ist das Gerät so deine Klangvorstellung und deine Klangbeeinflussungsvorstellung in Silizium gegossen, beziehungsweise
in Software Bytes, gegossen.
Genau, die dann halt darauf zum Einsatz kommen. Das heißt, das Ding ist programmierbar, das Ding ist reprogrammierbar, das ist jetzt nicht irgendwie fest, sondern das ist im Prinzip ein kleiner Computer. Microcontroller basiert. Was steckt da so drin im Wesentlichen?
Da ist so ein kleiner Atmel 8-Bit-Controller drin, so ein Atmega 64. Der hat dann noch der läuft mit 16 MHz, echt so ein total langsames Teil eigentlich. Den habe ich dann noch mit ein bisschen externen RAM versorgt, weil 4 Kilobyte dann doch ein bisschen zu hart sind, also gerade wenn du mit größeren MIDI-Nachrichten zum Beispiel arbeitest.
Also 4 Kilobyte ist das irgendwas, was sozusagen der Prozessor onboard mitbringt.
Genau, aber und dann halt noch der hat noch 64 dazu, dann ist noch eine Micro-SD.
Das kriegt man nie voll, irgendwie 64.
Nee, das kriege ich nicht voll.
64 Witzen.
Das kriege ich auch echt nicht voll. Was ich relativ schnell voll kriege, ist der Programm-Space. So. Okay. Das dann, aber es liegt am Compiler. Der ist ganz böse. Aber also auf jeden Fall eine ziemlich beschränkte Plattform, hat auch nur so ein Text-Display.
Aber im Prinzip ist das so ein C64. So von genau, der Dimensionierung her. Es ist nicht dieselbe Technologie, aber ich weiß nicht.
Ja, so
also wahrscheinlich ist er schneller als ein C64, oder?
Ich denke ein bisschen geringfügiger. Aber so im Endeffekt
ist es dann... Tasten, das Ganze ist irgendwie in recht stabile Hardware eingegossen.
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Kriterium.
Und das ist halt irgendwie dein Teil.
Und das kannst du dann am Computer anschließen. Da habe ich so eine kleine Software, wenn du nur User bist, weil viele Musiker können halt nicht programmieren. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es einfach ist, das Ding zu programmieren. Ja. Du musst halt schon ein bisschen wissen, was du machst.
Klar. Aber ich wollte jetzt mal so ein bisschen mehr darauf hinaus, wie... ich meine, dein eigenes Gerät zu haben und dass das MIDI spricht, ich denke, das war dann ab dem Moment, wo du sagst, ich will selber beeinflussen, war das irgendwie klar. Das ist sozusagen die Konsequenz. Das User Interface von dem Gerät taugt nicht, du willst was zum Anfassen haben, also musst du dieses zum Anfassen auch selber bauen. Die Programmierung, also sozusagen die Entscheidung. Das war
auch
gar
nicht
mal
dieses taugt nicht, sondern einfach, ich will auch ein bisschen zusätzlich ausprobieren, weil...
Also taugt für dich, also reicht dir nicht. Das meine ich damit. Nicht ist schlecht, sondern ist für dich halt nicht genug gewesen. Deswegen brauchst du da dein eigenes Ding. Jetzt ist ja so, du hast ja, so wie du es erzählt hast, vor allem auch einen Software-Hintergrund. Ne? Das heißt, Hardware war in dem Sinne für dich dann auch, war so ein bisschen Learning by Doing an der Stelle.
Ja, also ich hatte schon Embedded-Programmierung gemacht so. Und ein paar Boards, also als ich den Controller angefangen habe, da habe ich schon ein bisschen mehr Hardware-Erfahrung gehabt, aber nichts so mit Geräte bauen. Ich habe dann immer so Schaltpläne für externe Firmen gebaut, so USB-Boards und so Zeugs, aber jetzt nicht, wie baue ich ein Gerät, was halt um unter Strobolicht dann mit einem Glas Wodka daneben irgendwie so die Nacht aushält. So, und das was auch bei vielen Controllern auch einfach auch so ein Problem ist, dass sie halt aus Plastik sind und dann die ganzen Strapazen nicht überleben. Aber es kam so, das war alles so ein bisschen Learning by Doing. Das war auch eine ganz schön harte Zeit, muss ich sagen. Also erstens die ersten Prototypen zu bauen, die dann habe ich auch so 10 kleine Geräte, so Prototype verschickt und dann auch gemerkt, na, eigentlich kannst du es nicht verkaufen, weil es alles so krumm und irgendwie mit dem Handbohrer gemacht ist. Und so diese Industrialisierung, das war schon ein ganz schön harter Schritt so im letzten Jahr.
Es gab ja auch schon mal ein Chaos Radio Express zum Thema Mikrocontroller, wo wir dann so ähnliche Themen auch tangiert haben. Chaos Radio Express 67 war das mit FT0, da haben wir auch viel über so Atmel, AVR und so weiter gesprochen. Das ist im Prinzip derselbe Ansatz, den du hier auch gemacht hast, bloß mit anderer Ausrichtung. Bei ihm ging es dann vor allem so ein bisschen um Licht und so, auch andere Sachen, aber weniger jetzt um MIDI. Trotzdem, so MIDI ist ja dann auch erstmal nicht ohne Komplexität. Das muss ja dann auch erstmal irgendwie alles richtig implementiert und gebaut werden. Hast du dich an irgendwelchen Bausätzen orientiert?
Na, MIDI von der Elektronik her ist es relativ einfach, weil es einfach nur eine serielle Schnittstelle ist. Es ist zwar ein Stromkreis, das heißt, du brauchst so einen kleinen Chip, der Optokoppler heißt, um diesen Strom wieder in eine Spannung umzusetzen. Aber im Endeffekt nimmst du dein Atmel, schließt da 2 Kabel an, hast du MIDI. Und setzt die serielle Schnittstelle auf 31.250 Boards. Und das heißt, so von der, auch von Auslesen und so weiter, ist eigentlich echt nur serielle Schnittstelle, was so immer total Nummer 2 ist, so beim Mikrocontroller. Was dann ein bisschen komplizierter ist, ist erstens die MIDI-Nachrichten zu parsen, was so ein binäres Protokoll ist, mit in den 80ern entworfen. Also ist dann auch in vielen Hardware-Synthesizern eh schon dabei. Eigentlich alle, die seit den 80ern gebaut werden, ist eh immer MIDI dabei. Deswegen ist es auch so eine de facto Standardschnittstelle geworden, dass auch immer noch die neuen Geräte so ein bisschen klobiges, langsames Interface drin haben. Und die Schwierigkeiten sind dann eher, also erstens, wie parse ich das richtig? Weil da gibt's schon so ein paar Hintertüren, die nicht unbedingt gleich ersichtlich sind. Du hast so Sachen wie Running-Status, damit es weniger Platz verbraucht, und dann gibt's Realtime-Nachrichten, die immer dazwischen funken, dann hast du SysX-Nachrichten, die so längere binäre Blobs sind, die darüber gehen. Das musst du erstmal alles so ein bisschen parsen, und das ist nicht ganz ohne. Und hast aber natürlich nachher so die komplizierte Seite ist immer so, Sync ist immer so ein bisschen das Leitthema bei generell, wenn du elektronische Musik machst mit mehr als einer Kiste. Dass du eine genaue Clock haben muss. Beim Techno ist es dann besonders fies, weil du eigentlich, so wie wenn 2 Platten auseinanderlaufen, hörst du es sofort, wenn die Bassdrum ein bisschen zu spät kommt, dann phased sie und verschwindet im Stereofeld und so alles.
Jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen hier auch so ein bisschen mal so den Blickwinkel ändern. Also klar ist, Musik beeinflussen will und so weiter, alles ist irgendwie MIDI und so. Jetzt hast du ja schon so die ersten Schwierigkeiten dabei auch aufgezeigt.
So ein fieses technisches
Genau. Jetzt ist MIDI natürlich auch so ein bisschen so wie so eine Technologie. Jeder kennt es irgendwie. Keiner hat sich es ganz genau angeschaut. Vielleicht können wir ja da mal ein bisschen genaueren Blick darauf werfen, damit jetzt diese ganzen Sachen, die du jetzt hier so als, naja, ist ja alles nicht so einfach, dass man die auch mal so ein bisschen versteht. Insbesondere jetzt im Hinblick darauf, dass wir hier mit diesem Gespräch auch so die Leute ansprechen wollen, die sich denken,
ich
so,
bin da.
Ich könnte das ist ja auch mal ein interessanter Ansatz und so MIDI beeinflussen. Das muss ja gar nicht mal Audio sein, sondern man kann ja auch viele andere Sachen damit zu machen. Ich bin ja hier auch so ein bisschen am Überlegen, hier für mein Radiostudio dann mit MIDI das eine oder andere zu automatisieren, beziehungsweise tue das auch schon so mit so Kapitelgenerierung etc. Was umfasst MIDI und was muss man wissen, um das irgendwie zu verstehen. Also auf der physikalischen Ebene hast du es ja schon angesprochen. Ebene, vielleicht fangen wir damit mal an.
Ist es eine serielle Leitung im Duplex? Das heißt, du hast eine Leitung zum Empfangen, eine Leitung zum Senden, die parallel laufen. Das sind auch zwei getrennte Kabel, also nicht so wie bei den seriellen Schnittstellen von Computern, wo du ein Kabel hast.
Und dann geht's in beide Richtungen.
Ja, und dann darfst du ein Nullmodem-Adapter reintun und so, ne? Aber da hast du immer so ein getrenntes Kabel.
Das heißt, das Kabel hat immer eine Richtung. Es geht immer von.
Genau, nach. Es geht von out nach in. Es steht auch immer hinter jedem Synthesizer, hast du meistens drei MIDI-Anschlüsse, ein in, ein out und ein through, der eigentlich nur so ein Mirror-Image von einem in ist. Und darüber laufen dann so kleine binäre Nachrichten. Also da hast du so Nachrichten wie zum Beispiel, spiel eine Note der Tonhöhe C. Das ist dann so eine Note-On-Nachricht und die wird dann zum Beispiel von einer Note-Off-Nachricht gefolgt, sagt, ja, hör jetzt auf, die Note zu spielen.
Also technisch ist es einfach eine serielle Schnittstelle.
Mit einem bestimmten Protokoll.
Dieser Stecker ist dieser uralte 5-Pol-DIN-Stecker.
180
ne?
Grad, ja.
Genau, diese fetten Teile, die so den Vorteil haben, die stecken irgendwie auch ganz gut, wenn sie irgendwie erstmal drin sind. So ein bisschen, sehen so ein bisschen altertümlich aus, aber das
genau,
hat ja dann auch
halten,
mal was. Ne?
Die halten auch ordentlich was aus. Die haben den echt nervigen Nachteil, dass sie so hoch sind und dass du dann, wenn du Geräte baust, nervt es immer, dass du halt immer hinten so einen 3 cm Stecker hast. So.
Ja.
Aber hat sich so eingebürgert, die MIDI-Kabel kriegst du auch überall so und das ist auch elektrisch ganz gut gemacht, dass du halt keine Grundschleifen hast zum Beispiel. Also kannst dann irgendwie deine Geräte in beliebige Steckdosenphasen stecken und die tun sich jetzt nicht irgendwie die Masse dann teilen, was live jetzt ziemlich praktisch ist. So.
Ja.
Aber nachher laufen da, es gibt da so eine ganze Klasse an verschiedenen Nachrichten, die eigentlich alle so einen musikalischen Hintergrund haben. Also diese Notennachrichten habe ich jetzt gerade erwähnt. Du hast Controller-Nachrichten, die einfach nur numerische Werte rausschicken. Also kannst sagen, ich habe einen Controller mit einer bestimmten Nummer von 0 bis 127 und der schickt Werte von 0 bis 127 raus. Das kannst du auf den Fader legen, dann bewegst du den Fader und dann kommen numerische Werte.
Oder halt deine Drehregler.
Oder Drehregler oder kannst auch irgendwie einen Windcontroller nehmen, wo du reinbläst oder alles Mögliche eigentlich nehmen. Ne? Und diese Nachrichten können dann nachher auch wieder was anderes steuern. Und da ist der interessante Aspekt als Hacker, dass du sagst, das sind ja eh nur Bits und Bytes. Erstens kann ich da rumtricksen und irgendwie Bilder encoden zum Beispiel, also so die ganzen üblichen Tricks, die man kennt, gerade wenn man so Exploits oder sowas schreibt, wo du sagst, na, im Endeffekt sind es eh nur Bytes und das dann so ein bisschen missbrauchen, was dann oft nicht unbedingt ersichtlich ist, weil dieses MIDI so stark strukturiert ist.
Okay, bleiben wir noch mal ein bisschen bei
der Technik
MIDI,
an sich,
MIDI
ne?
Und wie das so aufgebaut ist. Also was du ja schon gesagt hast, also okay, wir haben eine serielle Schnittstelle, das heißt, da gehen dann so Bytes rüber und bestimmte Gruppen von Bytes gelten als einzelne Nachricht. Das
genau.
Heißt, jede Nachricht ist auch so für sich abgeschlossen und ist sie zu Ende, dann beginnt danach wieder ein komplett neuer Kontext und man muss die Dinge selber dann sozusagen interpretieren, wenn dann eben mehrere Sachen kommen, die sich auf das Gleiche beziehen. Klassische Nachricht ist halt Note an, Note aus. Man muss sich das auch vorstellen, das ist so diese Zeit gewesen, da stand man so mit dem Keyboard auf der Bühne, so, dann ging dann so ein MIDI-Kabel zum Synthesizer,
genau.
Der halt die Töne erzeugt. Das heißt, das Keyboard macht eigentlich nichts anderes als Tastendruck zur Kenntnis zu nehmen. Und wenn ich halt auf so eine Taste drauf drücke, dann schickt das Gerät das erste Mal schon eine Nachricht raus, nämlich diese Taste wurde jetzt gedrückt. Beziehungsweise gedrückt.
Mit der Anschlagsgeschwindigkeit so und so, damit auch noch ein bisschen mehr
rüberkommt. Dass es einen Unterschied macht, ob ich da einfach nur so sanft drauf drücke oder ob ich richtig drauf haue.
Ja.
Weil das kann ja für den Ton dann schon sehr entscheidend sein. Und wenn ich sie wieder loslasse, gibt es nochmal eine Nachricht. Das ist dann Note Off, das heißt, wurde losgelassen.
Wurde losgelassen. Ganz damit einfach. Kann der Synthesizer dann den Klang irgendwie abschneiden oder langsam ausklingen lassen. Aber eigentlich kann er, also das dann offen so.
Genau, dann gibt's aber auch noch die Möglichkeit, dass man die Tasten dann auch noch drückt, während man sie gedrückt
ja,
hält.
Ja, da gibt's dann auch eine spezielle Nachricht dazu, die heißt dann Aftertouch. Da gibt's dann auch verschiedene Arten von Aftertouch, ob das jetzt ein globales ist fürs komplette Keyboard oder ob es pro Taste ist. Da gibt's dann eigentlich so ganz viele kleine Untergliederungen, die je nach Synthesizer und je nach Keyboard oder wie auch immer irgendwie anders interpretiert werden. Da gibt es auch so eine Spezifikationstabelle am Ende, die so vorgegeben ist. Wenn du MIDI unterstützen willst, dann musst du so eine Art Kreuzchen machen. Ich unterstütze die Nachricht und
ja.
Unterstütze die Nachricht.
Und ja, das ist dann in meinem Handbuch immer hinten drin zu finden.
Genau. Und ich glaube, was ein bisschen hinderlich ist bei MIDI, dass es so viele verschiedene Ansätze gibt oder nie wirklich klar ist, was es genau ist, dass die Spezifikation nicht offen ist. Also es gibt zwar, du kannst jetzt zwar zusammenmogeln aus 1000 verschiedenen Webseiten, aber die eigentliche MIDI-Reference, die musst du immer noch kaufen. Für $50 kriegst du irgendwie so ein fotokopiertes Spiralbuch. Mhm. Und da steht es dann irgendwie dann doch genau drin, wie es auszusehen hat, um jetzt irgendwann welche Nachricht die andere unterbricht. Und so, da gibt's echt 1000 kleine Feinheiten, weil die Leute dann auch gemerkt haben, na, irgendwie ist es schon ein bisschen beschränkt so.
Ja gut, aber bleiben wir trotzdem nochmal so, ich würde ganz gerne einfach mal so ein bisschen den Umfang umreißen, damit einfach mal so ein bisschen klar wird. So. Also jetzt erstmal so diese reinen noch von aus dem Keyboard-Zeitalter, ich meine, das Zeitalter gilt im Prinzip immer noch, aber so von dieser konkretes Gerät denke her, nicht wahr, die haben dann immer noch dieses Rad dann an der Seite, dieses Pitch-Wheel.
Modulation Wheel, ne? Und Pitch-Wheel.
Dafür gibt es dann auch noch eigene
Nachrichten,
Sachen.
Ja.
War es das eigentlich auch schon im Wesentlichen, was so
Klang ist? Nee, es gibt
Klang
natürlich klangmäßig, ja, es gibt dann, also danach kommen so die interessanten Nachrichten, sage ich mal. Aber so was Klang angeht, fallen mir da noch welche an.
Die interessanten Nachrichten?
Ja, die interessanten Nachrichten sind dann erstens die Realtime-Nachrichten. Also ich überlege gerade, ob es noch klangmäßig welche gibt, aber ich glaube, die sind auch nicht unbedingt so spannend.
Ich habe hier so eine Liste, da steht noch sowas wie Program und Channel Pressure drauf, das habe ich
ja, Channel Pressure ist dieses globale Aftertouch. Also du hast halt Keyboards, je nachdem wie das Keyboard gebaut ist, halt, entweder hast du halt so einen Drucksensor unter jeder Taste, was halt furchtbar teuer ist und ein bisschen unhandlich, oder du hast so einen Drucksensor, der über das komplette Keyboard geht.
Ah, verstehe.
Weil ich kenne auch wenige Gitarristen, die so drei Finger drücken können, dann noch von jedem Finger so die Lautstärke modulieren
können. Also das heißt, man stellt einmal ein, alle Tasten, die ich jetzt drücke, sind so und so stark gedrückt.
Nee, ist einfach von der Elektronik her so. Ist einfach so eine fette...
Okay, aber warum gibt's das nochmal als eigenes...
Weil es dann auch Controller gibt, die dann eben einzelne Tasten dann irgendwie modulieren. Also die Pressure dann abmessen kann.
Okay.
Oder wenn du jetzt irgendwie einen Windcontroller hast oder was auch immer, das kannst du dir eh auch immer zurechtlegen, was es jetzt wirklich bedeutet.
Ja, so. Klar, na klar. Aber erstmal wollte ich davon ausgehen, was sich mal jemand dabei gedacht hat, das überhaupt einzuführen, weil es ist ja irgendwie da. Program sehe ich ja auch gerade noch. Was ist das?
Program Changes, wenn du jetzt verschiedene Klänge auf dem Synthesizer auswählen willst. Also Programme heißt es dann oder Presets oder so, und dann sagst du, jetzt schalt mal auf Trompetenklang und dann steckst du Program Change 15.
Okay, also
was ganz wichtig ist, was wir nicht erwähnt haben, ist, dass die MIDI-Nachrichten noch Kanäle haben. Das heißt, du kannst 16 logische Kanäle sozusagen einstellen, dass eben der eine Synthesizer auf Kanal 1 horcht, ein anderer auf Kanal 2 und die können sich dann dieselbe Leitung teilen.
Mhm.
Und trotzdem triggert die Note halt den einen Synthesizer.
Beziehungsweise,
den
wenn man zwei Keyboards hat, dann würde das eine Keyboard
genau.
auf dem einen Kanal, das andere auf dem anderen, und damit die halt einfach unterscheidbar sind, weil am Ende... Sind sie ja topologisch, kommen sie dann alle, sind sie alle in einer Kette geschaltet.
Das
Regel,
ist
oder?
Eine Problematik für sich, so wie man MIDI-Geräte untereinander verknüpft. Es gibt natürlich dieses WU, dass du eigentlich das Innen einfach gemirrored wird, elektrisch ist da einfach nur ein Puffer dazwischen, das kommt dann raus. Damit kannst du ein Keyboard an verschiedene Synthesizer eigentlich anschließen. Da kommen die Noten bei jedem Synthesizer an. Damit kannst du zum Beispiel nicht mehrere Controller hintereinander ketten, weil dann die Nachrichten vom ersten Controller aus dem zweiten rauskommen, aber die vom zweiten nicht mehr, dann musst du die mergen. Bestimmte Controller können schon mergen, sonst gibt's so kleine Merger-Kisten, wo du dann auch wieder gleich Bandbreitenprobleme hast und vielleicht sind die Kanäle falsch gesetzt und so. Das ist echt eine Thematik für sich auch so. Es ist auch immer so eine gute Fehlerquelle, wo du auf der Bühne bist und irgendwie einen Merger da hast und wenn der anfängt rumzuspinnen, dann raffst du erstmal gar nicht, was so passiert.
Dann gibt's ja noch so eine Kategorie von MIDI-Nachrichten, die sich, ich glaube, das ist so dieses, wie nennt man das, System Common oder so.
Ja, Sys6-Nachrichten.
Wo man so... System Exclusive sind diese.
Genau, ja.
System Common, was weiß ich, so Timecode. Songauswahl.
Die Realtime-Nachrichten. Also da gibt's auch eine, da gibt's auch wieder.
Realtime ist nochmal die dritte Kategorie, glaube ich, ne? Ah, so dann Clock und so weiter.
Ja, also es gibt Nachrichten, wo du Sequencer starten und stoppen kannst. Sequencer können so kleine Songs abspielen oder im Takt halt mitlaufen, irgendwelche Sachen machen. Da hast du immer so Kommandos wie starte, stoppe, Pause, spring zu der Stelle. Da gibt's auch eine ganze Klasse Nachrichten. Also ich kenne die auch nie so ganz aus.
Ja, okay, also das sind so im Prinzip so diese Sachen. So einmal das direkte Spielen, dann dieses sequenzerartige Wähle Steuern, ein Lied aus und so weiter, dass man das eben auch automatisieren kann.
Da gibt's auch Erweiterungen, zum Beispiel wenn du Filmschnitt machst, wo du eigentlich keinen Bock auf musikalische Tempoangaben hast, sondern einfach nur die Uhrzeiten, die Framezahl angeben kannst. Da gibt's dann auch so MIDI-Time.
Aber was ich jetzt sehr viel spannender finde und für mich auch immer so ein Rätsel ist, sind halt diese ganzen Realtime-Sachen. Also gerade so, es gibt so eine Nachricht Clock. Was tut das und welche Rolle spielt das?
Die Clock wird benutzt, um verschiedene Geräte untereinander zu synchronisieren. Also es reicht ja nicht, irgendwie Start und Stopp zu sagen, sondern die müssen ja auch in derselben Geschwindigkeit laufen. Und zwar auch über eine längere Zeit hinaus.
Ja.
Und da reicht es auch nicht, irgendwie 120 BPM auf dem einen einzustellen, 120 auf dem anderen und dann Start zu drücken.
Dann würden die einfach auseinander laufen.
Irgendwann laufen die halt auseinander. Mhm. Und deswegen wird die Clock-Nachricht benutzt, es wird auf jeder 96. Note geschickt. Also es gibt generell. Die Viertelnote ist halt ein Beat und dann gibt es 16. Noten 4 pro und dann 96. sind halt 6 pro 16.
Das ist aber dann abhängig davon, was für ein Beat.
Genau, wenn man du halt hat. Bei 120 BPM MIDI-Clocks rausschickst, dann brauchen die irgendwie so ein paar Millisekunden oder sowas, um da durchzugehen. Also es, und darauf kannst du dich dann synchronisieren. Diese Zeitspanne zwischen den einzelnen Clock-Nachrichten messen oder vielleicht auf jede einkommende direkt einfach nur den Sequencer um 1 hochzuzählen zum Beispiel. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das macht. Mhm. Und damit kannst du verschiedene Geräte untereinander synchronisieren. Mhm. Und da, da hast du oft das Problem, wenn du einen Computer nimmst und dann schickt er ja diese Clock-Nachrichten auch rüber, die ja wirklich zeitnah ankommen müssen. So. Auf der Seriellen ist ja kein Problem, wenn das Byte geschickt ist, dann ist es auch angekommen. Beim Computer ist dann immer das Problem, dass es noch über USB und über 5000 Layer, API-Layer im Betriebssystem durchgehen muss, bis es dann wirklich bei der Software ankommt. Und deswegen jittert es oft bei Computern.
Ja.
Also das
Timing ist ein echtes Problem.
Genau, das darf man sich gerne in Forums angucken.
MIDI ist ja auch nicht besonders schnell, ne? Was war das?
31.000 Bits pro Sekunde. Das heißt, so ein Byte braucht 3 Millisekunden, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist ja eigentlich schon eine ganze Menge Holz, ne?
Das ist schon eine Menge Holz. Was aber gerne übersehen wird, ist eigentlich reicht das total, um einen Teil des Clock zu haben, weil der maximale Jitter eigentlich diese 3 Millisekunden sind. Wenn halt gerade das
aber
Clock
weit rausgeschickt. Wenn ich jetzt so 10 Tasten drücke, dann müssen die ja auch nacheinander geschickt werden.
Die müssen nacheinander geschickt werden. Das ist dann die Frage, wenn du halt irgendwie 10 Notenakkorde spielst, dann könntest du dich vielleicht stören, aber beim Techno kommt das halt nicht vor.
wenn diese ein richtiges Klavier spielen, wo ich dann irgendwie wirklich so mit beiden Händen unterwegs bin, ist das ja eigentlich nicht genug. Ich meine, dann habe ich ja von der
das ist die Frage,
der kleine Finger links und der kleine Finger rechts liegen dann irgendwie 30 Millisekunden auseinander, das kann man ja schon deutlich hören.
Das kann man wahrscheinlich deutlich hören, aber es hängt auch, ich weiß nicht, die Pianisten, die ich kenne, die auf MIDI spielen, die stört das eigentlich nicht so wirklich. Also erstens haben die dann nicht noch 5 andere Instrumente, die auf demselben Kanal rumspielen. Und ich weiß nicht, ob so eine 20 Millisekunden Spanne wirklich bemerkbar ist, wenn du so spielst. Also bestimmt für bestimmte Perfektionisten wirklich, aber das sind halt eher so, wenn du eine MIDI-Gitarre hast, wo dann komplett andere Latenzen entstehen, weil du erstmal die MIDI-Note von der Gitarre erkennen kannst. Da merkst du es, das wird aber auch irgendwie ganz schön gut. Also es ist auch eine Sache der Umstellung, so je nach Instrument und nach Klavier, wenn du jetzt irgendwie ein Rhodes spielst oder ein normales Klavier, dann hast du auch wieder ein anderes Verhalten. Da kannst du dich auch dran gewöhnen, dass zum Beispiel so bestimmte Nebeneffekte halt entstehen. Das gehört ja auch zum Instrumentspielen dazu. Das ist dann eher so bei der elektronischen Musik, beim Techno, wo es wirklich von Anfang an Maschinenmusik ist, dann merkst du es auch deutlich schneller, ob du da Latenzen drin hast oder so. Und eigentlich ist es eigentlich schön, dass ich dann Techno mache, weil ich dann total akribisch darauf achte, ob jetzt meine Bassdrum 3 Millisekunden zu spät kommt oder nicht, weil du es sofort hörst. Und beim richtig gespielten Klavier merkst du es dann eher weniger, weil es dann eh dadurch, dass es durch einen Mensch gespielt ist, ist es eh alles ein bisschen schwammiger.
Jetzt gibt es, um vielleicht nochmal diese Nachrichtenwelt nochmal komplett zu machen. Also wir hatten halt so
Clock.
die ganze Notenwelt Noten. Sozusagen, ne, Tasten drücken, dann so dieses Sequenzer-Auswahl, also mehr so ein Automatisierungs-Fernbedienungs-Toolset zum Auswählen.
Controller-Werte, sehr wichtig auch. Also es gibt Noten und dann gibt es Kontrollwerte, so wo du alles mögliche mit
steuern kannst. Genau, also diese unmittelbare Steuerung, das ist ja sehr populär und das ist ja eigentlich auch genau das, worüber wir im Wesentlichen hier reden. Dann gibt es eben diesen Realtime-Aspekt mit der Clock, dann sagt es noch Start, Stop, Continue gibt es auch noch.
So die Sequencer-Nachrichten, ne?
Das und ist dann, achso, um sozusagen sowas zu starten.
Genau, okay, also zusätzlich zur Clock musst du auch noch sagen, jetzt geht's los, ne?
Okay, und dann gibt es noch so dieses System-Exclusives. Ich kenne das eigentlich nur, dass die benutzt werden, um so Software-Updates und so weiter einzuspielen.
Das sind einfach binäre Strings in dem Sinne. Mhm. Und dann bleibt eigentlich ziemlich jedem, also es gibt ein paar Standards so, dass du zum Beispiel Samples über MIDI schicken kannst. Da gibt es so ein paar Erweiterungen, wo vom SysX-Standard schon feststeht, was die Nachrichten jetzt zu bedeuten haben. Aber eigentlich kannst du als Hersteller da einfach alles Mögliche reintun. Also okay. Besonders beliebt sind halt Dumps oder Firmware-Updates. Oder bei meinen Geräten tue ich die Firmware auch irgendwie über den Bootloader über MIDI SysX Nachrichten rausschicken.
Ja.
Und das sind gerade die spannenden Nachrichten, weil du nimmst halt so das Handbuch, guckst mal, was gibt es so an SysX Nachrichten und dann fängst du so an, hackermäßig zu überlegen, na, jetzt kann ich darüber aber hier so das hier irgendwie umdrehen oder so.
Ja.
Und da wird's dann interessant, also gerade weil die meisten Synthesizer so die Möglichkeit geben, Dumps erstens runterzuladen, dass du sehen kannst, was sind jetzt die Einstellungen auf dem Synthesizer und die dann auch wieder hochzuladen, dass dann irgendwie einfach nur noch zum Beispiel Einstellungen randomisen kannst oder und viele Sachen ermöglicht dann auch die GUI zu steuern über SysX zum Beispiel. Also ich kann jetzt den aktiven Track auf meiner Drum Machine kann ich auch über SysX einstellen oder sagen, lad mal die Einstellung neu.
Das heißt, alles, was sozusagen über Standard MIDI Messages sich nicht so ohne weiteres abbilden lässt, aber trotzdem unter Umständen automatisierbar sein sollte, das fällt dann unter Umständen in diesen SysX-Bereich.
Genau, und da musst
hängt
du aber noch
vom Gerät ab.
Hängt vom Gerät ab und dann musst du auch immer noch viel von Hand ausprobieren, so, weil dann merkst du zum Beispiel, oh, wenn ich die Nachricht schicke, dann stürzt er ab, so, das sind dann Sachen, die dann ziemlich oft vorkommen. Oder dass du merkst irgendwie, ich kann zwar, wenn ich im Song-Modus bin, einen neuen Song hochladen, aber wenn ich im Pattern-Modus bin, dann nimmt er die Nachricht nicht an. Das steht natürlich nicht im Handbuch. Ja, das darfst du erstmal, also echt so ein bisschen so wie wenn du halt vor, weißt du, von einem TCP-Port stehst und dann so ein bisschen rumprobst.
Mhm. Und dann, ja, das Schöne an diesem MIDI-Standard ist, dass er halt einerseits wohl verbreitet ist. Es gibt alles Mögliche dafür, Geräte auch heute noch neu zu kaufen, ohne Ende. Controller, solche Duplikatoren, Extender, nee, Systeme, die es über andere Schnittstellen übertragen, über USB werden ja heute auch schon
über Firewire, über Ethernet. Also beim Apple kannst du auch gleich einfach über Bonjour hier irgendwie MIDI austauschen zum Beispiel.
Oh, oder, kann man.
Ja, dann musst du im Audio-MIDI-Setup musst du wie heißt es nochmal? Network. Na, da gibt es so ein Network-MIDI-Gerät so und dann kannst du einstellen und sagen, hallo, ich würde mich gerne verbinden und dann kannst du so Sessions aufmachen, alles Mögliche.
Verstehe. Das heißt, die Rechner können dann sozusagen direkt über Ethernet untereinander
Über WLAN oder was auch immer so einfach, genau.
Ah, cool.
Und das funktioniert auch ziemlich gut, der zeigt auch gleich die Latenz an und zeigt, welche Participants da sind. Das ist ziemlich schön gemacht.
Mhm.
Und soweit ich das beurteilen kann, kann man auch relativ sinnvoll Sync drüber schicken.
Das heißt, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. So. Also viele haben natürlich, wir haben jetzt ja hier auch über Musik sind wir jetzt irgendwie eingestiegen, aber eigentlich ist ja MIDI eigentlich so ein ganz tolles Hackerobjekt, weil es einfach eine wohlverstandene Technologie ist. Es gibt zahlreiche Geräte, die das irgendwie machen. Also wenn man in irgendeiner Form MIDI irgendwo ranbammeln wird, es gibt es einfach immer so. Und selbst in einem extremen Fall, sag ich mal, wo du halt deinen eigenen Computer haben willst, ist es ein technisch extrem überschaubarer Aufwand, MIDI zu realisieren, zumindest
nee, genau, weil du dann nicht, also du sparst dir dann auch, wenn du so deinen MIDI-Stack hast oder irgendwelche Software, die sich über MIDI steuern lässt, dann sparst du dir auch irgendwie dir dein eigenes Protokoll zu überlegen. Also weißt du, kannst du auch deine serielle Leitung legen und dann anfangen, irgendwie Bytes auszutauschen und dir irgendwie dein Framing auszusuchen oder sowas. Aber da weißt du halt, das kann schon erstens die ganze kreative Software, das GIMP kann auch über MIDI gesteuert werden zum Beispiel.
Mhm.
Und zweitens kannst du in den Laden gehen und für 80 Euro irgendwie so ein China-Teil kaufen, was dann irgendwie 32 Encoder hat, was so, wenn du die einzeln kaufst, bist du deutlich drüber zum Beispiel. Das ist auch immer so ein schöner Nebeneffekt, dass es einfach auch einen Massenmarkt dafür gibt.
Mhm.
Ja, wenn du anfängst, dann irgendwie so ein bisschen rumzuproben, findest du auch immer so coole Nebeneffekte. Oft bei, also gerade bei den Elektronkisten, die kenne ich jetzt echt ganz schön innig, so vom, von der MIDI-Schnittstelle her. Da geht einiges. Bei älteren Geräten aus den 80ern kann man meistens nicht viel anfangen, auch wenn es da viel Sysex-Nachrichten gibt. Aber so alles, was modern ist, da kann man echt schöne Sachen mitmachen.
Bevor wir nochmal auf dein Gerät kommen, vielleicht nochmal kurz so im Nachgang zu MIDI. MIDI ist ja auch vor allem, das ist ja auch so einer dieser Standards, die sich einfach so hartnäckig halten.
Meine, wahrscheinlich ja, weil er gut funktioniert so, also ja, genau, so schlecht er auch ist.
Genau, er funktioniert, er hat so seine Nachteile, aber die Nachteile waren nie stark genug, um das Ding wirklich komplett aus dem Feld zu bringen. Trotz alledem gibt es ja auch verschiedene Versuche, das neu zu erfinden. Ich weiß nicht, Yamaha hatte mal eine Weile lang dieses Firewire-basierte M-LAN irgendwie so im Gespräch. Das hat auch nie so richtig eingeschlagen. Es gibt allerdings dieses, wie heißt es nochmal gleich, OSC
Open Sound Control, glaube ich.
Control, genau. Das versucht ja schon, sich so ein bisschen als die alternative Nachfolger zu positionieren.
Kommt auch langsam, dass auch irgendwie die Big Player anfangen, irgendwie OSC einzubauen. Aber also
was bietet denn, also ich meine, was ist denn das Versprechen von Open Sound Control gegenüber MIDI? Dass,
also die großen Nachteile von MIDI wäre, sind erstens diese Einschränkung auf 7-Bit. Das sind halt Werte von 0 bis 127, das ist nicht so wirklich fein aufgelöst. Dann gibt's so
das
bestimmte,
heißt so für Regler und Fader und so genau. Weiter. Da gibt's ja dann so allerlei Tricks, dass man irgendwie so
es
den
gibt NRPM und
so.
Pitch Wheel ist auch 14-Bit und da gibt's 1000 Tricks, das irgendwie zu machen. Aber es ist schon ein der Grundprobleme, dass die Auflösung, auch wenn es 14-Bit ist, die halt fest so.
Ja.
Und bei OSC kannst du sagen, ich schicke dir jetzt einen String, ich schicke dir jetzt einen Float, ich schicke dir jetzt irgendwie einen Integer. Das kannst du irgendwie alles festlegen. Und da hast du auch nicht dieses Problem vom Adressierungsraum, dass du nur von 0 bis 15 gehen kannst bei MIDI, beziehungsweise bei 1 bis 16 für die Musiker. Sondern kannst hier einfach irgendwie Präfixe definieren, so einfach, so wie DNS, einfach sagen, Korg, Punkt, Note, oder OSC kenne ich jetzt nicht genau, aber dann brauchst du nicht so sagen, ey, wenn mein Korg ist auf Kanal 0 bis 4 irgendwie eingestellt und der andere ist auf Kanal 5 und dann drehst du am falschen Regler und dann sind beide auf Kanal 0 und dann raffst du nichts mehr so.
Aber es ist schon absehbar, dass dieses OSC an Bedeutung gewinnen wird, auch wenn es jetzt erstmal nicht dazu führt, dass MIDI jetzt komplett aus dem Feld ist. Das wird es immer geben wahrscheinlich, oder zumindest auf absehbares immer.
Ja, weil es auch so ein Vintage-Fetischismus gibt, sowas. Und dann
ja.
Deswegen verschwindet es auch. Aber jetzt gerade so mit den iPhones und iPad und so, die benutzen ja alle OSC, weil die ja nur über Ethernet rauskommen. Also über WLAN.
Ach, du meinst die Anwendung,
genau.
Die es dafür gibt, die
jetzt
Sound machen?
Deswegen ist jetzt OSC, glaube ich, kein Schlag.
Aber die
können
kommen, doch dann auch über, ich meine, können die nicht dann auch hier über dieses Bonjour-Protokoll, ich meine, wenn das irgendwie problemlos geht, das auch über
bestimmt,
Ethernet
bestimmt, aber wenn du schon eh schon Ethernet benutzt, so.
Dann kann man auch gleich OSC machen?
Dann kann
machen.
Man auch gleich OSC machen, weil auf der anderen Seite ist dann eh ein Computer.
Ja gut, aber du willst ja dann trotzdem unter Umständen in diese MIDI-Welt wieder eintauchen.
Ja, dann gibt es so OSC-Bridges, das ist dann.
Okay, aber OSC muss man dann auch erstmal nur, muss man auch erstmal installieren auf diesem Rechner.
Das macht natürlich deine Software, weil viel mehr als einen UDP-Port aufmachen, ist es, glaube ich, nicht so damit zu interfacen.
Na gut.
Aber also ich beobachte es eigentlich ziemlich aus der Ferne, weil ich, wie gesagt, eigentlich Hardware baue und da hast du schon einen deutlichen Mehraufwand, wenn du OSC baust, weil du erstmal einen UDP-Stack brauchst und dann Ethernet-Transceiver und tatatü-tatata und dann nicht so einfach deine Serielle vom Mikrocontroller einfach anschaltest und dann einen kleinen Interrupt kriegst, wenn Byte da ist.
Mhm. Ja, dann vielleicht nochmal so ein bisschen zu deinem Gerät. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, was war jetzt so dein Ansatz? Also welchen Weg hast du verfolgt von der ersten Idee hin zum konkreten Hardware-Design? Inwieweit hast du dich auf schon existierende Lösungen da eingelassen? Inwiefern ist das alles komplett neu erfunden?
Also es fing mit diesen vier Potties, waren es damals noch keine Encoder. Um diesen Delay zu steuern, habe ich mir erst Leute gefragt und so von meinem Konzept her war es dann, okay, ich baue mal ein paar, die halt nur den Delay steuern, das sind 10 Zeilen Code und ist ganz cool und dann aber trotzdem gedacht, irgendwie kann ich da schon mehr Sachen machen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich mir damals überlegt hatte, hatte ich so einen Makro-Knopf, der irgendwie vier andere Parameter steuern konnte und irgendwie so eine simple MIDI-Learn-Funktionalität. Also habe ich angefangen, so ein Display reinzubauen und das war so ein bisschen das erste Konzept. Ich baue halt 2, 3 Firmwares, die was Cooles können und vertreibe das Gerät so auch irgendwie Closed Source und
ja.
Und dann fing es irgendwie, dann habe ich diese Massenproduktion angefangen. Es fing dann erstmal damit an, überhaupt ein sinnvolles Gehäuse zu finden, was dazu geführt hat, dass eine CNC-Fräse angeschafft wurde und alles Mögliche. Und die Software wurde dann auch größer, habe ich immer jedes Mal
irgendwie. Das heißt, du baust deine eigenen Gehäuse.
Genau. Also ich baue alles alleine so. Aber das fing dann auch an, am Anfang hatte ich so einen Atmega 8 drin, der so 1 Kilobyte Flash RAM hat und 8 Kilobyte Flash. Weil ich dachte, mehr als vier Parameter steuern tue ich ja eh nicht. Dann habe ich dann den bis zum Anschlag gefüllt, alles in Assembler geschrieben und sowas nicht mehr reingepasst hat und gesagt, okay, nimm mal doch mal den nächstgrößeren. Da tust dir was Gutes. Dann habe ich irgendwie so den nächstgrößeren gebaut und dann wurde es immer größer und es kamen immer mehr Features dazu. Und dann habe ich vor letztes Jahr auf dem Kongress, also 2008, einen Vortrag halten wollen, eben über diese ganze MIDI-Hacking und wie baue ich Geräte und so, weil ich da voll drin war. Und wollte auch noch einen Workshop halten. Und bevor die Leute jetzt irgendwie GCC installieren müssen und einen Programmierer und auf der Kommandozeile irgendwie rumbasteln wollen, habe ich gedacht, ich benutze diesen Processing-Editor oder diesen Arduino-Editor. Das sind so.
Also Processing ist diese JavaScript-ähnliche Programmiersprache.
Das ist Java. Und Arduino Java, ist C++.
Java-ähnliche Sprache, genau. Und
die haben so ein kleines Java-Programm, mit dem du halt 3-4 Tabs aufmachen kannst, ein Programm schreiben können, der ruft dann den GCC auf und schickt das dann alles so, alles hinter einem Knopf versteckt. Und dachte ich so, ja, als Editor ist es ganz cool so, wenn du mal für einen Workshop was haben willst. Alles, was dahinter war, habe ich dann weggeworfen. Also die kompletten Arduino-Libraries und so, das war eh nicht wirklich anzuwenden, weil ich einen anderen Chip benutzt habe. Mhm. Und habe die durch meine Libraries ersetzt und meinen Bootloader, Uploader, also im Endeffekt blieb dann nur noch dieser Java-Editor da vorne. Und das habe ich fürs Workshop dann fertig gemacht und ich überlege mir noch ein paar Tutorials, so dass die Leute halt eine Note schicken können, eine Note empfangen können. Und habe es mir so ein bisschen zurechtgelegt und dann angefangen auch selber Programme zu schreiben. Und habe ich halt, also bis dahin hatte ich so 3-4 verschiedene Firmwares für meine Controller geschrieben.
Das heißt, also deine Hardware ist nicht Arduino-basiert?
Da läuft da ist so ein ähnlicher Chip von derselben Familie drin, also ich benutze denselben Compiler. Mhm. Aber alles außer diesem Editor, der eigentlich dasselbe ist wie der Processing-Editor ist auch. Alles andere dahinter, die ganzen Libraries und so, ist dann mein Code.
Mhm. Das heißt, also, du hast eine eigene MIDI-Library gebaut, um dann eben,
ich also, ein
was du schon gesagt hast,
Framework geschrieben,
einfach dieses Parsing der Nachrichten zu machen. Das heißt, man muss da nicht jedes Bit auseinander knibbeln, sondern
da kommt halt was rein. Aufs Framework kann ich dann nachher noch ein bisschen, weil es eigentlich auch so ein Riesenteil. Mhm. Aber jedenfalls habe ich dann, bis dahin hatte ich so 4 Firmwares geschrieben, so zum Teil auch in Assembler und weißt du, so ganz schön strikt, so wie man das, also so wie ich das für meine Consulting-Aufträge damals gemacht habe, so. Und da habe ich dann am Nachmittag, habe ich dann in der Küche gehockt und habe halt 8 Firmware geschrieben, weil ich einfach immer nur Apfel N gedrückt habe, 4 Zeilen getippt und so, yeah, geil. Und dann noch eine und dann auch, yeah, geil. So einfach so, weißt du, ganz viele kleine Ideen einfach umgesetzt. So, was passiert, wenn ich hier an dem Knopf drehe und damit irgendwie die Reverb-Steuer. Mhm. Und das war dann so in 3 Minuten halt zu schreiben, weil ich keinen Makefile schreiben musste, keinen Brösel auf der Kommandozeile machen musste, sondern immer nur getippt und dann auf Run gedrückt und dann geguckt, wie sich das anfühlt. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, wieso machst du es eigentlich überhaupt nicht wieso machst du es nicht Open Source? Das ist eigentlich eh so cool, da kann jeder was von haben. Und viele Sachen kann ich dann auch Leuten anmuten, die dann vielleicht nicht so tief in der Programmierung drin stecken, wenn ich das Framework so gestalte, dass es halt easy zu benutzen ist.
Ja.
Also brauchst du nicht mehr die Encoder-Ticks zu zählen oder das Display anzusteuern oder so oder das MIDI zu parsen, sondern schreibst einfach nur noch hin, Encoder, der heißt irgendwie bla und der schickt Werte von 4 bis 18. Wenn das Framework das irgendwie unterstützt, dass ich das so hinschreiben kann, dann kann ich das auch irgendwie viel mehr Leuten anmuten. Mhm. Und da habe ich in 2009 habe ich dann mich echt ganz schön vertieft in dieses Framework schreiben, GUI Programme dazu zu schreiben, weil im Endeffekt ist die GUI dreimal komplizierter als auf dem Computer. Auf dem Computer hast du eine Tastatur und eine Maus und viel mehr gibt's nicht so zum Interagieren und da kann es eigentlich schon passieren, dass da halt 3 Knöpfe gleichzeitig gedrückt werden und wie erkennst du das überhaupt so? Da kannst du einfach nur Mausklick erkennen und Keyboard-Eingabe und mehr brauchst du nicht wirklich und eigentlich ist dann diese reduzierte Interface echt ganz schön schwer eigentlich zu kontrollieren, so wie mache ich das überhaupt, mhm. auch wenn ich dann irgendwie nur 16 Megahertz habe, so. Mhm. Und da habe ich mir ziemlich viele Gedanken gemacht und das ist dann eigentlich auch so ein das war dann so mein Ausleben so vom Engineering.
Das heißt, mit Arduino hast du eigentlich gar nicht so richtig in der Produktion, aber du hast so ein Buch gemacht, ne, für irgendwie
Ja, da eigentlich so ein direkter Folgeeffekt war, dass ich dann mich, also erstens dann ziemlich genau über Arduino Bescheid wusste, weil ich das dann einfach mal einmal auseinandergenommen habe und so von innen angeguckt. Also wie funktioniert jetzt wirklich der Compile-Vorgang und so, weil ich das damals gebraucht habe. Und dann auch gemerkt irgendwie, bevor du jetzt, also ich habe dann bis dahin bei meinem Mikrocontroller Experimenten halt immer eine Lochrasterplatine genommen, halt einen Chip und einen Quarz und zwei Kondensatoren und irgendwie noch einen Pull-Up für die Reset-Leitung und dann angefangen damit zu programmieren, habe ich auch gemerkt, wieso nimmst du nicht einfach ein Arduino, steckst ihn an, schreibst drei Zeilen, drückst auf Run, sagst okay, cool. Und dann auch, also jetzt, wenn ich immer jetzt irgendwie so eine Spielerei ausprobiere, nehme ich auch das Arduino. Auch wenn ich irgendwie die Libraries nicht so unbedingt berauschend finde meistens.
Was stört sich dann dran?
Na, viele Sachen sind auch einfach von der Umgebung festgelegt, so wie schnell irgendwie das PWM funktioniert oder wie die Pins konfiguriert sind. Dann benutzt du Digital Write, was eigentlich einen Zyklus nimmt. Wenn du es in Arduino machst, dann kannst du gleich irgendwie 300 Zyklen verbraten und so. Mhm. Also viele Sachen, die ich dann dadurch, dass ich das mal, dass ich die ganzen Geräte mal in Assembler programmiert habe, wo ich mir denke, naja, irgendwie nicht so der Burner, so wie es dann umgesetzt ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich dadurch auch C++ lieben gelernt auf dem Mikrocontroller, wo das auch nicht unbedingt so der normale Choice ist. So.
Der übliche Weg.
Ja.
Aber welche Vorteile hat es?
Dass man schnell Sachen ausprobieren kann und die Mikrocontroller sind jetzt auch nicht so, dass sie jetzt alle nur noch 512 Bytes RAM haben, sondern wenn du ein bisschen mehr Platz hast und so, dann ist es auch ganz cool, einfach mal.
C++ hilft dir explizit, das schneller auszuprobieren?
Ich meine, was da kannst du halt einfach effektiver programmieren damit, als wenn du jetzt ein C oder halt ein Assembler schreibst. So.
Achso, du meinst, weil du eine Objektabstraktion hast im Vergleich zu C.
Weil du eine Programmiersprache hast, okay, die einfach,
gut, alles klar.
Und, aber auf der anderen Seite kannst du in C++ eigentlich immer noch so genau dein Memory-Layout bestimmen wie in C. Also es ist jetzt, wenn der Compiler das gut kann, was er oft kann, manchmal auch nicht, dann kommt aber auch Code, also wenn ich jetzt Templates zum Beispiel verwende für bestimmte Sachen, dann kommt oft auch Code raus, den ich in Assembler hätte nicht besser schreiben können zum Beispiel.
Jetzt hast du also für deine konkrete Plattform, hast du dich sozusagen für ein eigenes Design entschieden, was eben nicht diesem Arduino entspricht und hast auch, sagen wir mal, was
auch
die Softwareausstattung betrifft, so deine...
Ja, ich habe das ganze Projekt auch geforkt. So, weil
genau, aber will jetzt gar nicht so viel jetzt über dein Gerät jetzt reden, das spielt ja in dem Sinne, wendet sich ja im Prinzip jetzt auch nur an eine spezielle Klientel.
Genau, ja.
Mir geht es ja mehr so um diesen generellen Ansatz des Selbertuns und was man dann halt bewirken kann, eben jetzt konkret mit dem Beispiel MIDI. Es ist jetzt aber schon so, dass man, bleiben wir einfach nochmal ein bisschen bei diesem Arduino, wenn man sich dieses Development Board holt, dann gibt es dafür auch schon MIDI-Lösungen.
Ein paar, weil das ist, das teilt sich ja die Serielle, die auf dem Arduino fest mit USB verbunden ist.
Mhm.
Das heißt, da muss ein bisschen rumtricksen, um sozusagen richtiges MIDI daran zu schaffen.
Ah, okay.
Das geht auch, da ist auch auf meiner Webseite, habe ich da so ein größeres PDF, weil mein Framework dann auch auf dem eigentlichen Arduino dann auch läuft.
Ja.
Ist immer ein bisschen tricky und aber es geht auch eigentlich auch ganz gut so. Also muss halt irgendwie einfach immer nur eine Leitung trennen, wenn das Ding reflasht so. Aber ist halt nicht so richtig angenehm. Also wenn es dann schon Rapid Prototyping ist, dann ist eigentlich auch schon dieses eine Dazubauen irgendwie ein bisschen nervig.
Ja.
Aber da überlege ich jetzt auch, ob ich mal vielleicht auch einfach ein Board mache, was halt MIDI hat und einfach ein Arduino ist, aber schon richtiges genau. MIDI drauf hat. So.
Wenn man jetzt mal so ein bisschen weiterdenkt, was man jetzt außer deiner Drum-Machine deiner anderen Drum-Machine so mit MIDI steuern kann. Du hast ja auch, glaube ich, selber auch einige Experimente gemacht, was auch visuelle Sachen betrifft,
zusammen mit ein paar oder Kollegen. Oder dieses GIM zum Beispiel, also du kannst eigentlich dadurch, dass du in jedem Betriebssystem schon eine MIDI-API drin hast, die du aus jeder Software benutzen kannst, ist es ein easy way, einfach Controllerwerte auszutauschen. So. Also im Endeffekt brauchst du nur einen MIDI-Port aufzumachen auf der Software-Seite und auf der Elektronik-Seite brauchst du dann nur eine Note zu schicken, zum Beispiel, um irgendwas zu bewirken.
Ja gut, aber denk mal jetzt weiter auch bis zu der Anwendung. Also was es so bewirkt? Was sind so Sachen, die du selber ausprobiert hast oder die du so jetzt mit der Beschäftigung so vor deinem geistigen Auge siehst, wo heutzutage einfach noch zu wenig gemacht wird? Also jetzt insbesondere mit diesem Hinblick kreative Dinge machen.
Also das eine ist eben mein Nachbar macht Visuals, also wir treten dann als Duo auf, er spielt dann genauso live mit seinen Visuals, wie ich mit meinen Loops irgendwie rumspiele.
Mhm. Und der benutzt dann auch deinen Controller.
Nee, das, da überlegen wir noch, was ihm dann am besten liegen würde, weil er dann doch andere Anforderungen hat als ich. Der benutzt aber so einen Monomi-Controller, das sind so 8x8 Taster, also 64 Taster mit LEDs hinten dran und das Ding ist Open Source. Und das benutzt er so als Controller. Und, da haben wir auch viele Sachen ausprobiert. Also ich habe dann mein Framework so ein bisschen umgeschrieben, dass es dann eben so ein Event-System hat fürs Monomi und irgendwie so ein GUI-System angepasst auf das Gerät. Ich schicke ihm dann mein MIDI-Clock, sodass seine Visuals halt synchronisiert zu meinen laufen.
Also das, Monomi, das ist ja, das ist echt Open Source. Das ist so ein 8x8 Matrix von so Radiergummi-Tasten mit Licht dahinter.
Genau, also eigentlich nichts Besonderes. So. Aber das Gerät ist ziemlich nice.
Da kommt auch
nice
MIDI
gemacht,
raus oder
so.
USB oder was?
Da kommt USB seriell raus. Und dann habe ich so eine Software auf dem Host geschrieben, also auf dem PC, der diese USB-Steuerung macht, aber das ist eigentlich nur die GUI. Also ich kann halt sagen, mach halt Licht an oder aus und es kam halt ein Event für die Taster. Und dann hat er am PC auch noch USB dranhängen, MIDI dranhängen, damit er meinen Sync kriegt. Und im Endeffekt schickt diese Software dann noch auf dem virtuellen MIDI-Bus MIDI-Kommandos an die Visual-Software. Und die meisten Visual-Software, die können eh schon MIDI, weil es da naheliegend ist, irgendwelche Controller dran zu hängen. Nur, dass in dem Fall der Controller halt nicht nur irgendwie bestimmte Tasten in der Software betätigt, sondern auf dem laufen dann Sequencer, die er dann an- und ausschalten kann und dann so Funktionen, dass er auf dem Monomi malen kann. Also er benutzt immer so relativ einfache geometrische Muster, Vierecke oder Kreise oder Linien und die kann er dann auf diesem Raster dann einfach eingeben. Also drückt dann zwei Tasten, dann taucht eine Linie auf dem Bildschirm auf. Und diese Logik dahinter ist dann schon ein bisschen komplizierter, als jetzt nur zu sagen, ich schicke zwei Noten an die Software. Und da sind aber plötzlich dann komplett neue Möglichkeiten irgendwie da und da sind wir immer noch ein bisschen am Überlegen, welche Schnittstelle ist jetzt wirklich das Einfachste, wie schnell soll der Sequencer laufen, soll er irgendwie 6 Tracks haben oder nicht, brauchen wir überhaupt einen Sequencer, willst du eher so die einkommenden Noten von meiner Drum Machine haben, das haben wir sehr schnell beiseite gelegt, weil du nichts mehr verstehst, wenn alles blinkt.
Ah, dieses Monomi, das macht auch OSC, ne?
Das macht eigentlich nur USB und dann hast du natürlich eine Software, die dieses USB steuert und daraus dann OSC oder MIDI oder was auch immer macht. Ah, und da nehmen die meistens OSC, so, weil das ist eher so ein Max-MSP-Device ist. Aber im Endeffekt sind es nur Bytes, so, weißt du, machst du daraus, was du willst. Und so gerade bei Visual Software, so alles, was so ein bisschen live, Theatersteuerung, Lichtersteuerung und so weiter, die haben DMX und MIDI sind dann so eigentlich so die zwei maßgebenden Protokolle. Und was habe ich sonst noch gebaut? Ich habe mal MIDI in Processing oft benutzt. Also ich habe irgendwie grafische Sketches ausprobiert, gerade für meine CNC-Fräse oder irgendwelche Bilder generieren. Und da bist du ja meistens auch wieder mit der Maus am Rumfuhrwerken, ne? Und wenn du schon rein die Möglichkeit hast, dir irgendwie 8 Parameter von deiner algorithmischen Kunst, die du da irgendwie bastelst, auf den Controller zu legen, dann fängst du plötzlich an zu merken, ey, wenn ich 2 gleichzeitig drehe, dann kommst du in Bereiche, die du sonst nie erforscht mit der Maus. Und kannst auch deutlich schneller einfach drehen, was passiert oder sehen, ob es dann vielleicht kinetisch eine bestimmte Bedeutung hat, weil du dann durch diesen zusätzlichen Controller einfach mehr Freiheiten hat. Aber das war im Endeffekt einfach nur Controllerwerte rüberschicken, im Processing dann interpretieren und dann irgendwie den Rotwert darauf steuern oder so. Aber es ist ja alles offen gelassen. Es ist ja eigentlich nur, das interessiert sich ja nicht, das Protokoll.
Starre hier gerade noch vollkommen gebannt auf dieses Monomi-Gerät. Ist das auch Arduino-basiert? Hier gibt es irgendwie
Arduino-Mi? Ich glaube, da ist auch so ein
Achso, es gibt einen
drin.
Port, genau, es gibt einen Port der Firmware.
Genau, es gibt eine Arduino-Version.
Alles klar, verstehe.
Aber da ist auch nur ein Atmel und ein FTDI drin und irgendwie eine LED-Matrix.
Verstehe. Ja, dann gibt es dann auch noch, dann kann man auch richtig Programme drauf fahren.
Genau, Teil. Aber im Moment macht die Standardsoftware macht halt nicht viel mehr als die LEDs an auszuschalten und die Knopfdrücke rüber zu schicken und der Rest passiert dann auf dem Computer.
Okay, aber man kann Programme dafür schreiben, die dann da laufen lassen, dann hat man im Prinzip den gleichen Effekt, wie du bei deinem Gerät auch hast. Dass man sozusagen mit einem Tastendruck lokal nicht den Tastendruck als solchen überträgt, sondern tatsächlich erstmal Code ausführt, der dann was
auch
immer tut.
Ich weiß nicht, ob das Leute machen, weil dadurch, dass es auch USB ist, das USB kannst du nicht an einen Synthesizer anschließen, sondern an einen Computer.
Ja.
Dass die Leute dann sagen, ja, dann programmiere ich mal gleich auf dem Computer, als hier mir die Embedded-Entwicklung
zu geben. Verstehe. Cooler wäre es eigentlich, wenn das Ding direkt MIDI-Schnittstellen hätte.
Ja, da habe ich auch was in der Schublade.
Ah, da hast du auch was.
Weil du bei diesem Monomi, also ich habe mir das mal auch oft überlegt, weil die Schnittstelle echt ziemlich cool ist, gerade so, wenn du Loop-Musik machst oder sowas.
Ja.
Aber wenn du es im Moment mit einem Hardware-Synthesizer benutzen willst, muss er auch wieder dann gleich deinen Computer aufklappen und das ist irgendwie, ist nichts für mich.
Verstehe.
Tja, sonst noch Ideen, was man so ganz gut mit MIDI steuern kann?
Ja, weil im Moment hatten wir eigentlich eher so diese ganze haptische Interface-Sache, wie kann ich dann eben eigentlich eine bessere Maus sozusagen mir zurechtlegen.
Ja.
Aber du kannst MIDI auch dazu benutzen, um, also gerade mit Sysex-Strings oder sowas, Struktur, also symbolisch Sachen zu untersuchen. Also wie, gerade weil Musik doch sehr auf Regeln basiert, so schon reine Tonleiter ist ja eigentlich eine ziemlich strenge Regel, wie du Sound organisierst.
Mhm.
Dir dann deine eigenen Konzepte zurechtzulegen, also eben Polyrhythmen ausprobieren, Sachen ohne die dann spielen zu müssen oder auch Sachen einfach untersuchen und sagen, das klingt ganz cool, das würde ich jetzt genau untersuchen. Also ich benutze das zum Beispiel, um Polyrhythmen zu generieren, da habe ich dann auch gleich ein kleiner Track. Polyrhythmen sind jetzt Gegenübereinanderstellungen von verschiedenen Rhythmen. Also zum Beispiel im Techno diesen 4-4er Grundrhythmus mit der Bassdrum, die halt auf jeden Beat knallt und dann die Snare knallt auf 2 und 4 und die Hi-Hat immer dazwischen. Und Polyrhythmus jetzt, wenn du zum Beispiel eine Dreier-Sequenz dagegen legst und 3 gegen 4, das fängt sich dann irgendwie nach drei Takten wieder zusammen. Das sind so Sachen, erstens die von Hand einzuklicken ins Ableton, das geht dann relativ einfach. Aber es ist ziemlich spannend, das dann einfach mit ein paar Knopfbewegungen zu untersuchen. Da gibt es einen ziemlich coolen Algorithmus, so der Euclid-Algorithmus.
Mhm.
Eigentlich um den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen zu finden, den kannst du auch anwenden. Das ist eigentlich so ein Grundalgorithmus, der auch benutzt wird, um irgendwie Anti-Aliasing bei Linien irgendwie zu zeichnen. Den kannst du auch auf Musik anwenden und ich denke, das ist irgendwie sowas fundamental Menschliches so im Hirn, wie das funktioniert, das ist halt irgendwie sowohl bei der Musik als auch bei der Grafik als auch bei alles Möglichen irgendwie ganz gut funktioniert. Und das ist jetzt hier zum Beispiel ein Stück, wo jede melodische Linie, also das Grundrhythmus ist halt da, es macht dann diese Bum, tick, tick, Bum, tick. Und alles, was melodisch ist, ist dann so aus diesem Algorithmus dann entstanden. Das sind so Sachen, die du am Controller viel klingt halt irgendwie echt einfach grausam. Wenn du aber nur einen Knopf bewegst, dann kommt was Neues raus, kannst du schnell so einen ganz großen Bereich irgendwie untersuchen.
Mhm.
Also zum Beispiel die Linie jetzt so. Du merkst, die klingt irgendwie natürlich, aber schon ein bisschen schräg so.
Bisschen kaputt.
Ein bisschen kaputt und jetzt kommt die Bassdrum rein, dann macht es wieder ein bisschen mehr Sinn.
Ah. Verstehe.
Und das ist jetzt diese Gegenüberstellung, das ist halt ein 7er gegen ein 4er. Und hat halt, ist eigentlich einfach zu verstehen, aber wenn du drauf zuhörst, dann raffst du nicht so wirklich, was abgeht so. Und das ist gerade beim Techno cool, weil dann wiederholt sich das 3 Stunden lang und trotzdem klingt es immer noch.
Wie hilft da jetzt das MIDI an der Stelle?
Ich stelle auf meinem Controller immer so 3, 7 und randomize so ein bisschen und dann kommen halt neue Basslinien rein oder so.
Randomize. Das heißt, du hast auch einen Zufallsgenerator.
Ja, die Tonhöhen werden immer so ein bisschen zufällig ausgewählt. So.
Hm.
Und dann probierst du halt Range. Irgendwie. Hm. Das kannst du einstellen, so Tonleiter, Arpeggio-mäßig und so weiter. Und dann drückst du halt 5-mal drauf, bis was Cooles rauskommt. Und dann kannst du das immer verfeinern. So. Das ist dann so ein bisschen.
Zufallsmusik.
Genau, aber im Endeffekt wählst du es dann auch nachher aus. Also es ist ja eh bei der Musik immer, dass so, wenn Fehler passieren und dann plötzlich was Cooles entstanden ist, dann nimmst du dir das als Grundlage für, da hört man auch so das Aufdrehen vom Delay oder so.
Ja.
Und das sind 2 Takte jetzt, die gerade laufen, ne? Aber das verstehst du nicht so unmittelbar.
Ja, klingt interessant.
Und diese Möglichkeiten, also es ist jetzt nicht die Haptik, also ich tue da ja nichts verändern, sondern es ist einfach so ein exploratorisches Studio-Tool eigentlich. Ich setze mich hin und überlege ein bisschen, so wie als hätte ich jetzt eine Tonleiter und eine Akkordfolge und überlege dann ein bisschen, welcher Akkord wird denn vielleicht besser reinpassen. Da ist dann auch die Möglichkeit, auf dem Controller dann einfach, hast du alle möglichen Akkorde, die es gibt, bereiten, dann brauchst du nicht mehr irgendwie im Sequencer dann die einzelnen Noten zum Beispiel einzustellen. Mhm. Oder als ich Bass geübt habe, hatte ich dann auch immer so ein paar generative Sequencer, weil du dann immer so Übungen hast, wie zum Beispiel spiel eine Basslinie durch den Quintenzirkel durch oder spiel Lick durch den Quintenzirkel durch oder leg dir die bestimmten Sachen zurecht. Und da sind die Musiker normalerweise ziemlich schmerzfrei, sich das dann auch im Sequencer alles so von Hand reinzuklicken, Und dann dachte ich als Programmierer, ich bin doch nicht doof irgendwie. Ich meine, das kann der Computer doch für mich irgendwie machen. So.
Ja,
und das dann,
ja, genau.
Und diese,
das muss
diese,
doch besser gehen.
Und diese Muster, also gerade beim Rhythmus oder bei Tonleitern, bei Harmonik und so, die hast du dann immer, also zum Beispiel, oder Bachfugen sind auch nach sehr spezifischen Regeln, die man folgen muss, halt eingegrenzt. Und durch diese Regeln hast du nachher die Möglichkeit, dann wirklich den Raum auch auszuprobieren, weil du dann wirklich systematisch die verschiedenen Möglichkeiten irgendwie auswählen kannst und dann ausprobieren. Das geht dann mit dem Controller 5-mal schneller, als wenn du jetzt irgendwie 4 Tage lang irgendwie Noten im kleinen Fenster rechts unten im Ableton eingibst. So.
Ja.
Und das ist dann auch wieder, wo du es halt nicht nur unbedingt für Techno benutzen kannst, sondern eben auch für alle möglichen Musikrichtungen, weil jede Musikrichtung an sich so seine Regeln hat. Oder wenn du auch jetzt irgendwie experimentelle Musik hast, dann begrenzt du dir auch so einen bestimmten Parameterraum ein, in dem du dann nachher anfängst anzuforschen, wie klingt eine Sinuswelle oder 2 Sinuswellen zusammen. Und das kannst du auch anwenden für Videoschnitt, hatte ich dann auch so Ansätze, dass dann, ich saß beim Freund, der so Videoschnitt gemacht hat, so ein bisschen rumgeglitscht, wo er immer 3 Frames genommen hat, umsortiert, nochmal 3 Frames genommen, ein bisschen umsortiert, das hat er dann tagelang gemacht, am Ende hat er dann 20 Sekunden Film, die so ein bisschen vor sich hingeflimmert haben. Und hat auch gesagt, na jetzt höre ich mal auf. Und dann saß ich daneben und dachte auch irgendwie hast du schon einen Knall, so dich jetzt irgendwie 3 Tage lang für 20 Sekunden Film hinzusetzen. Und dann schreibst du auch einfach eine Software, wo du auf jedem Knopfdruck ein 20 Sekunden neues Segment rauskommst. Und dann hast du plötzlich die Möglichkeit, aus den 50, die dann in 3 Sekunden generiert worden sind, den auch auszusuchen, der dir am besten gefällt. So. Und dann vielleicht von dort aus dann zu eruieren, wieso gefällt mir der besonders besser als die anderen und dann versuchen, also es gibt ja dann eine, dann ist wieder die Rolle des Computers da, eben, dass er dann dein Denken beschleunigt. Also es dann einfach eine Denkmaschine ist. Mhm. So. Das ist dann die andere Sache von MIDI, die dann ziemlich interessant ist, untersuchen, weil es sind ja schon alles musikalische Nachrichten, ich brauche mir nicht mehr den Gedanken zu machen, wie bringe ich das jetzt an meine Ohren, sondern ich kann dann einfach sagen, wie klingt das jetzt, oder weißt du, so musikalische Werkzeuge wie ein Arpeggiator. Du gibst einen Akkord ein und der spielt dann einzelne Noten, die von diesem Akkord irgendwie abhängen.
Mhm.
Das kannst du dann auch plötzlich dann deutlich breiter untersuchen, als wenn du einen fertigen Arpeggiator hat, der hat nur 5 verschiedene Modis.
Mhm.
Da kannst du dann auch vielleicht überlegen, ich habe eine 2. Spur, die läuft, wo die Akkorde gesetzt werden, jetzt passe ich immer den Arpeggiator und diese Akkorde an. Das machst du dann über MIDI, kriegst dann die Noten von den Akkorden, passt dann den Arpeggiator direkt an. Kannst aber auch gleich weiterdenken und sagen, ich nehme der Akkord, der jetzt gerade reinkam, bewegt den einmal im Quintencircle nach vorne und macht den auf Moll zum Beispiel. Was dann ein normaler Arpeggiator halt überhaupt nicht kann. Und da sind 2 Zeilen mehr. Und dann hast du plötzlich so eine komplett neue Richtung, die dich dann als Künstler sozusagen interessiert und kannst sie dann deutlich angenehmer und ergiebiger ausforschen.
In anderen Worten, man schafft eigentlich durch die Unterstützung des Programms, schafft man sich eine Automatisierung, die
immer
einerseits
kommt,
live,
ne?
Interessant ist, aber dann eben auch so für dieses iterative Ausprobieren ist. Also das Ausprobieren selber wird einfach schmerzfreier, so dass man dann am Ende
also
vielleicht
immer
ausprobiert und einfach zu anderen Ergebnissen kommt, weil sonst der Weg einfach zu lang gewesen wäre.
Genau, also immer wenn du merkst, jetzt fange ich an, irgendwas zu machen, was der Computer halt selber machen könnte, was man eigentlich nur als Programmierer weiß, was kann jetzt der Computer, oder weil es dann genau diese Programmierschwierigkeit ist. Bestimmte Sachen scheinen relativ einfach zu sein, aber es kann der Computer echt schlecht machen, so Sprache erkennen.
Aber geht der Trend nicht auch jetzt in den Erzeugerprogrammen so, also Max MSP ist ja so eine Software, die ja auch so ein Scripting auf einem bestimmten Layer ermöglicht. Geht es nicht an der Seite auch so in diese Richtung, dass man
doch, natürlich,
dann
das
generiert?
Ja, das ist ja genau ein Werkzeug, was dafür gebaut wurde, um solche Sachen zu untersuchen. Ne?
Mhm.
Nur, dass du bei Max, wie gesagt, nicht diese Einfachheit hast, dass so symbolische Sachen, also echt so Sachen einfach 3 Noten zu kopieren in einen anderen Buffer oder in einen anderen Sequencer. Es ist ein Max, es ist irre nervig.
Verstehe.
Weil es dann schon irgendwie
schon
so
besser gedacht
ist, irgendwie, die ganzen Künstler, die verstehen das mit dem Programmieren nicht. Was auch nicht wirklich falsch ist, weil ja das Programmieren schon schwer ist. Aber dann eben diese Programme auch nicht unbedingt die Kraft des Computers ausnutzen. Also im Endeffekt sind es wirklich nur Bits und Bytes und es gibt halt bestimmte Arten, damit umzugehen, die besonders praktisch sind, wenn du Macs hast. Also gerade so Klangverarbeitung zum Beispiel, wenn du wirklich so ein Signal Flow hast, dann ist es richtig cool, weil du dann codemäßig musst ja dann erstmal deine DSP-Formel hinschreiben und nichts verstehen so. Aber auf der anderen Seite für viele Sachen, die dann mit der symbolischen, mit dieser ganzen Regelnorientiertheit irgendwie zu tun haben, dann ist es, lohnt es sich dann schon eher eine normale Programmiersprache zu nehmen. Und dann, und das kannst du echt irgendwie auf tausend Sachen irgendwie anwenden. Zum Beispiel, was oft gemacht wird bei der elektronischen Musik, sind so kleine Sample-Stückchen zu benutzen und dann verschiedene einzusetzen. Und dann kannst du auch ein Programm schreiben, was sie nach Tonhöhe sortiert. Und dann sagst du einfach, ich hätte gern G. Und dann sucht er aus deinen 80 verschiedenen G-Samples, die auch irgendwie Sprachsample sein können oder ein bellender Hund. Wähl dir dann gerade der aus. Und dann kannst du, weißt du, kannst du einfach die Samples auf dem Keyboard spielen. Also es sind tausend verschiedene Möglichkeiten, die da sind.
Dein System mit der Spezialhardware, das lässt sich ja auch relativ leicht simulieren. Also wer sozusagen auf sowas steht, kann ja auch einen ganz normalen MIDI-Controller nehmen, der eben diese Intelligenz nicht hat. Und dann koppelt man das aber Ganze eben mit einer Software auf dem Rechner. Das heißt, man nimmt quasi die Taste nicht auf dem Gerät selbst entgegen, sondern die Software läuft dann eben auf dem Rechner, wird eben auch durch MIDI getriggert, aber setzt dann wiederum dieses empfangene MIDI-Signal in irgendeine andere MIDI-Steuerung von irgendeiner anderen Entität in einem MIDI-Netzwerk um, hat man im Prinzip denselben Effekt.
Da gibt es auch verschiedene Software, das kannst du auf Mac geben.
Wäre das nicht für dich eigentlich auch ein Weg gewesen, ich meine, deine ganze Software auf dem Rechner zu belassen und dann einfach nur das Gerät selber ein dumpfes MIDI-Terminal sein zu lassen?
Das macht es ja auch. Also ich kann mein Framework auf dem Host kompilieren und dann genau damit so umgehen.
Aber du hast auch die Funktionalität im Gerät.
Genau, also oft prototype ich dann irgendwie dann manchmal auf dem Computer, gerade wenn es so ein bisschen kompliziertere Sachen sind, wo ich erstmal mir keine Gedanken um Grammgröße machen will oder so, dann kann ich einfach das, also ich kann die ganzen Firmwares auf meinem Controller auch auf dem PC kompilieren. Da habe ich im Moment keine virtuelle GUI zum Beispiel, wenn ich das wirklich auf mein Gerät abstimmen will, aber kann ich genauso dieselbe Händlerstruktur benutzen und dieselben Sys-Ex-Parser und alles mögliche.
Aber letztendlich, du willst es halt auf dem Teil haben, damit du eben dann auf den Rechner auch komplett verzichten kannst, nee, und dann nicht wieder den nächsten Stress hast mit irgendwie, die Software muss laufen und dann tut sie es nicht.
Mein Konzept
nicht,
ist halt irgendwie, ich komme im Club an, habe meine zwei Geräte, schließe die an, fertig so. Und alles, was darüber geht, das ist echt irgendwie anstrengend. Also es passiert auch bei Hardware natürlich, dass du immer so Totalausfälle hast. Deswegen war auch mein Konzept irgendwie, auch wenn alles abstürzt, solange die Drummaschine noch Einklang produziert, auch wenn mein Controller abstürzt, dann habe ich noch wenigstens diese Minimallösung, mit der ich dann auch noch die Party durchrocken kann. Das war dann auch so eins der großen Dinger. Solange die Drummaschine nicht explodiert, so können alle anderen Synthesizer irgendwie ausfallen und so. Das passiert auch manchmal irgendwie, das ist echt irgendwie so die ganze Stromverkabelung. Oder ich hatte mal einen Gig in Marseille, da kam so eine Frau an, hat irgendwie prompt ihr Wodka in den Stromverteiler reingeschüttet. So. Da war natürlich die Drummaschine auch weg. So. Ja, das besonders Schöne ist dann, die hat dann ihr Telefon rausgeholt und ihre Freunde angerufen und hat gesagt, ihr braucht nicht mehr zu kommen, hier ist irgendwie tot. Und dann ist sie weggegangen.
Super.
Und dann kam der Bartyp, hat irgendwie so den Wodka irgendwie aus dem Verteiler irgendwie rausgefischt und dann ging es dann nachher so mehrmals der Strom wieder komplett ausgegangen. Um 7 Uhr morgens kam diese Frau wieder, ist aufs Klo gegangen, ist dann wieder weggegangen. Und wir standen auch da so, ah ja.
Was willst du hier eigentlich?
Aber das ist eben, wieso ich den Computer nicht benutzen will, weil es kann echt
absolut
sein, weißt du, oder du, dadurch,
absolut,
dass es auch mein Arbeitsgerät
mir geht das,
ist.
Mir geht das ja hier auch nicht anders. Also ich setze ja hier auch bei meinem Audio-Setup mittlerweile voll auf dediziertes Gerät, in dem Fall halt das Mischpult, und wenn mir der Rechner wegbricht, so dann...
Ja, also auch die viele der Musiker, die ich kenne, die das auch brauchen, dass sie ein funktionierendes System haben, die haben halt ihr Musiklaptop und da ist halt nichts drauf. Und
ja,
na, das.
Jetzt haben wir es halt ganz gut umgedreht. Haben wir noch was ganz Wichtiges vergessen? So noch irgendwie eine Grußbotschaft an die Massen da draußen oder?
Dass es Spaß macht irgendwie.
Eine Musikbotschaft noch.
Ich denke, was besonders wichtig ist, gerade wenn man als Programmierer daran geht oder so als Techniker, ist, dass es sich eigentlich immer lohnt, das Einfachste zu machen. Also das einfachste Konzept. Und auch nicht versuchen, so Fehlermöglichkeiten rauszumerzen. Also es kann dann, weißt du, nimmst dir irgendwie ein herkömmliches Instrument so auf eine Gitarre, kannst ja richtig viel falsch machen. So, weißt du, erstmal fasst du die an und dann kommt ja echt kein sinnvoller Ton raus. So.
Ja.
Und das ist eigentlich auch ganz praktisch, wenn du es so runterbrichst, dass halt viele Fehlermöglichkeiten noch da sind. Dann musst du zwei üben, dass du halt die Fehler halt live nicht machst. Aber hast du die Möglichkeit, erstens Fehler zu machen, die cool klingen, dann plötzlich zu merken, ey, es klingt ja ganz schön, wenn irgendwie eine offene Seite noch mitschwingt zum Beispiel. Das sind dann immer so Sachen, die dann plötzlich eine komplett neue Musikrichtung irgendwie, oder weißt du, so wie Jimi Hendrix und sein Feedback so, eigentlich was, wenn du es genau überlegst, sagst, eigentlich will ich das ja nicht haben. Und dann plötzlich merkst du, dieses ganze Gitarrengejaule kommt eigentlich nur daher, dass irgendwie der Verstärker zu laut ist, ne? Und es lohnt sich dann immer eigentlich so, das Einfachste zu bauen, als jetzt irgendwie sich sieben Wochen einzuschließen und versuchen, so das perfekte Techno-Generier-algorithmische Teil zu bauen. Und einfach zu sagen, wenn ich auf den Knopf draufdrücke, dann kommt eine Bassdrum raus. Und dann musst du zwar üben, irgendwie regelmäßig eine Bassdrum rauszukicken, aber hast dann die Möglichkeit,
es auch falsch zu machen.
Haptisch auch, ja, oder Variationen einzugeben und dann dem Algorithmus zu sagen, jetzt mach mal eine Variation, die so klingt, das geht halt nicht so, ne? Und beim anderen hast du die Möglichkeit, dann mehr Spaß auf der Bühne zu haben, weil dann auch bei diesen einfachen Sachen unmittelbar merkst, was du selber bewirkst. Als wenn du jetzt irgendwie Zahlen eindeilst und dann macht es irgendwie auch nicht wirklich so viel Spaß.
It's not a bug, it's a feature. Das erratische Prinzip kann und sollte beim künstlerischen Prozess sozusagen eine Rolle spielen, wenn ich dich mal richtig interpretiere.
Ja, genau. Es wird ja auch jeder Kreative sagen, so die coolsten Sachen sind eigentlich eh immer die Fehler. Mhm. Und wenn
auch
der Fehler
beim Programmieren eigentlich auch nicht anders.
Da ist aber auch wieder ein bisschen eine andere Sache. Aber
das ist eine andere Sache, weil ich erinnere mich jetzt konkret an so ein paar Sachen, wo dann einfach so ein Programm einen Fehler hatte und dadurch ein Effekt erzeugt wurde, wo man sich sagte, interessant. Da muss man jetzt mal nachforschen, warum.
Und auf der anderen Seite kann man dann eher als Hacker auch mit den Fehlern ganz coole Sachen machen. So, ne? Das wollen wir auch nicht verschweigen.
Nein, das wollen wir nicht verschweigen, denn dafür ist dieser Podcast ja auch da.
Oder gerade, dass du mit den Fehlern dann auch überhaupt die Möglichkeit hast, in Geräte reinzukommen oder in bestimmte Bereiche reinzukommen. Mhm. Was jetzt mit Jailbroken oder PS3-Hacks oder so weiter noch eine ganz andere Bedeutung bekommt. Aber im Endeffekt kommst du durch die Fehler auch an den Kern ran.
So sieht's aus.
Ne? Über die Fehler zum Kern. Ich denke, jetzt können wir es ja auch mal abschließen. Vielen Dank, Manuel. Ja. Für die Ausführungen, ich fand es jetzt alles so philosophisch, wie ich es ursprünglich mir hier erhofft hatte. Trotzdem auch mit ein bisschen Technik dabei. Das war's.
Wer sich die Technikdröhnung geben will,
Quellen, der kann ja auch Referenzen.
Auf meiner Webseite ruinwesen.com ist alles Open Source und man kann sich die Schaltpläne und auch die ganze Software runterladen und da steckt schon ganz schön viel Engineering.
Also deine MIDI-Library und
das MIDI-Framework, auch die CNC-Software, die ich geschrieben habe, die ganz coole Hacks hat.
Aber deine Maschine?
Die Fräse, die ich habe, von EAS ist das so eine Fräse. War leicht teuer, aber funktioniert echt super. Mhm. Also ich bin ja total der Laie und habe es noch nicht geschafft, die kaputt zu kriegen.
Ja, wir hatten ja auch... Ich hatte hier vor ein paar Ausgaben basteln im 21. Jahrhundert, hatte ich ja hier Frank Krieger und den Philipp Stefan da, wo es so um die moderne Bastelgeschichte geht. Da waren auch CNC-Fräsen ein Thema. Wer da Lust hat, nochmal reinzuschauen, das war Ausgabe Nummer 138. Da ging es dann um so eine Sachen. Aber das ist jetzt hier nicht so sehr das Kernthema und jetzt sind wir eigentlich auch mit unseren Themen durch, oder?
Ja.
Dann nochmal vielen Dank.
Ja, danke dir.
Ja, auch. Und vielen Dank fürs Zuhören hier auch bei der 145. Ausgabe von Chaos Radio Express. Und es geht munter weiter. Dieser Monat ist hochproduktiv.
Spielst du jetzt eigentlich einen Track von dir zum Abschluss? Oder kann ich da einen zwischenschieben?
Einen Track von mir?
Ja, so irgendwas, was du hast? Oder kann ich da noch einen von mir einschieben?
Ah, du kannst jetzt auf jeden Fall gleich noch einen von dir einspielen. Dann endet diese Sendung mal ein bisschen anders. Trotzdem mache ich vorher noch den Abschlussjingle, wie sie es gehört.
Genau.
Und dann setzen wir das Programm noch eine Weile fort mit etwas leiser Musik. Also, tschüss und bis bald.
Stille.